Für immer hier im Stadtradio auf 107,1 beim 12. Mann, einer angeblich antiquierten Sendung oder Sendeformates oder was du damit ausdrücken wolltest, ist mir immer noch unbegreiflich. Ich sei sauer, begrüße euch schon mal.
Neben ihm Philipp begrüßt euch auch alle da draußen an den Radiogeräten in Göttingen und im Umland. Auch dieses Mal haben wir die Freude, einen Gast dabei zu haben, der wird sich demnächst auch noch selber vorstellen. Der ist natürlich sozusagen unser Hauptaugenmerk in dieser Sendung, die sich wie Wunder, nahezu ausschließlich um Göttingen 05 dreht. Über die Saison, die gerade begonnen hat. Wir sind quasi im ersten Monat jetzt durch. Die ersten 5 Spiele sind gelaufen, dazu noch 3 Pokalspiele. All das werden wir euch in dieser Sendung vorstellen, die Ergebnisse und das Drumherum.
Wollen wir es noch als ein kleines Geheimnis unsererseits für uns behalten oder wollen wir schon mal den Trainer begrüßen?
Ja, das hast du jetzt gerade ja getan.
Ja, ich gehe davon aus, dass auch viele frisch in die Stadt hinzugezogene Studenten und Studentinnen vor den Radiogeräten fiebernd sitzen und Neuigkeiten über den Göttinger Fußball hören wollen und schon mal gehört haben, dass man da am besten sich an Göttingen 05 wendet und vielleicht noch nicht so ganz firm sind in der Namensgebung unseres Kaders und des Funktionsteams.
Ja, das stimmt. Also von daher, bitte sehr, stell dich mal kurz vor, du mit Namen, und dann werden wir dann alles Weitere sehen.
Jawohl, ich bin natürlich glücklicherweise erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, ihr beiden. Ich bin Steffen, ich bin Trainer von Göttingen 05, komme eigentlich aus Hannover, und ich würde mich natürlich freuen, wenn viele Studenten vor dem Radio sitzen würden, denn ich bin ja selber auch einer.
Ja, gut. Super. Ihr seht, Trainer ist da, Steffen Witte. Habe so das Gefühl, wenn er genauso kompetent als Trainer wie er, also wenn er dann genauso kompetent hier am Mikrofon ist, und da habe ich gar keinen Zweifel dran, dann wird das eine höchst interessante und unterhaltsame Stunde. Bevor die losgeht, geben wir euch natürlich immer ein Lied noch Zeit, an den Kühlschrank zu gehen, euch was zu trinken rauszuholen, vielleicht ein paar kleine Snacks und so, weil die nächsten 2 Stunden oder jetzt sind es noch 1-3 Stunden, gibt es richtig was um die Ohren. Derweil legen wir hier ideal blaue Augen auf, einfach weil wir es können und weil wir es mögen, und deshalb hört mal zu.
So, wir sind wieder im Studio. Wir haben unseren heutigen Studiogast, den Trainer des 1. SC Göttingen 05, Steffen Witte, schon ein bisschen eingenordet, was jetzt auf ihn zukommt. Wir möchten jetzt mal ganz persönlich werden, natürlich nicht im negativen Sinne und nicht beleidigend, aber stell dich doch mal bitte vor, wer zum Teufel bist du und wo kommst du her?
Ja, ich bin hier, um zu studieren. Ich bin vor 3 Jahren hier nach Göttingen gekommen und habe hier angefangen, Medizin zu studieren, und komme ursprünglich aus Hannover und habe vorher natürlich mein Abitur gemacht und dort Fußball gespielt, und viel mehr gibt es über meine Historie gar nicht zu erzählen, denn so alt bin ich ja leider gar nicht.
Wie alt bist du denn?
Ich bin jetzt 21 Jahre alt und darf mich dann auch trotzdem schon stolzer Trainer der Herrenmannschaft nennen, natürlich.
Fußball, lieber Steffen, lassen wir erst noch mal kurz weg. Das wird noch ein großer Bestandteil dieser Sendung werden. So schnell kommst du aus der persönlichen Falle noch nicht heraus. Du hast kurz dein Abi erwähnt und bist dann zum Studium nach Göttingen gekommen. Das heißt, du bist direkt nach dem Abi nach Göttingen gekommen, oder hast du irgendwie so ein soziales Jahr oder irgendwas noch eingeschoben?
Ja, eigentlich war mein Plan, tatsächlich Fußballprofi zu werden, beziehungsweise eher der Traum. Und ich habe nach dem Abi erstmal noch ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr gemacht. Das ist sowas wie ein soziales Jahr, nur in der Forschung.
Aha, sowas gibt es?
Ja, tatsächlich. Es ist sehr empfehlenswert, gerade für die jungen Zuhörer, die jetzt gerade Abitur gemacht haben und sich vielleicht für naturwissenschaftliche Sachen interessieren.
Da wir beide ja hier Jugendsozialarbeit machen, also ja, nicht wir beide, Steffen, sondern der Philipp und ich, würden wir es natürlich sehr befürworten, wenn du mit einem kurzen Satz erwähnst, was das genau ist, wo man das macht und wie man sich da bewirbt.
Das ist ein freiwilliges Jahr, wo man tatsächlich in Forschungseinrichtungen hilft und dort auch schon die Forschung richtig kennenlernt. Ich war jetzt tatsächlich an einer medizinischen Hochschule und habe dort eben auch in einer Forschungsstelle mitgearbeitet.
Ist die Voraussetzung das Abitur, oder kann man auch als Realschüler da reinstolpern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist das Abitur, aber da kann man sich bestimmt auch nochmal informieren.
Und hast du dich dann bei der Einrichtung selber beworben oder ging das dann über so einen großen landesweiten Träger, der dann dich verteilt hat oder wo du dann Wünsche angeben konntest?
Ich glaube, also es war tatsächlich eine Mischung aus beiden. Also man konnte sich wünschen, in welchen Bereich man reinkommt. Also es gab Projekte, die ausgeschildert waren, aber im Endeffekt war man erstmal wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann konnte man eben sehen, wo man zugeordnet wird.
Okay, spannend. Habe ich noch nie von gehört. Also ökologisches Jahr kenne ich,
ja.
Soziales Jahr kenne ich,
gibt es
im Sport kenne ich.
Ja, gibt es auch erstmal nur in Hannover, glaube ich, als Pilotprojekt war das.
Okay.
Und ich glaube, es ist auch immer noch und ich habe auch sehr viel Positives auch noch davon gehört, dass es immer noch gut läuft. Und kann ich auch nur weiterempfehlen.
Ich finde das eine gute Geschichte auf jeden Fall. Du hast auch nicht das Gefühl gehabt, dass du da ausgebeutet wirst. Also man hört das manchmal auf, aus dem FSJ zum Teil.
Ja,
ne?
klar.
Dass die da das Gefühl haben, okay, ich lerne hier zwar auch was, aber ich mache hier ganz schön viele Dulli-Arbeiten.
Ich glaube, das hängt natürlich auch immer vom Betreuer ab, den man bekommt. Und ich habe sehr viele Kumpels gehabt, die sehr begeistert waren, aber auch einige wenige, die halt auch davon natürlich berichten, dass sie auch blöde Arbeit erledigen mussten. Aber ich denke, dafür sind ja dann eben die Betreuer auch da, die das ganze Jahr betreuen und an die kann man sich immer wenden. Hm. Und dann habe ich auch mitbekommen, wie dann teilweise auch die Gruppen gewechselt wurden.
Ah, okay, ja. Was ist denn, wenn du sagst Hannover, lustigerweise habe ich da auch ein paar Jährchen gelebt. Welcher Bereich war es denn?
Stadtteil?
Ja.
Ich komme aus Kirchrode bzw. Miesburg.
Ah,
Miesburg bin ich geboren und dann in Kirchrode, habe ich dann meine Jugend verbracht.
Das hört sich jetzt nicht nach Hannover City an. Das ist der Bereich, den ich kenne, als ich als kleiner Punkrocker damals gern mal nach Hannover gefahren bin. Das ist schon eher dann so im Landkreis Hannover oder was?
Na, es ist schon noch Stadt irgendwie, aber es ist am Rand Richtung, wo ich früher hergekommen bin. Ich komme aus der Nähe von Lehrte.
Ach ja, gibt es einen super Döner. Kann ich nur empfehlen.
Ich weiß nicht, ob es ihn damals schon gab irgendwie, aber...
Wir sind früher jeden Samstag nach dem Spiel zum Döner nach Lehrte gefahren, weil der so gut war.
Wo denn da?
Na, der ist tatsächlich El Muro. Der ist von... aus Anderten ist er dorthin gezogen. Früher war der bei mir um die Ecke und dann meine Kumpels und ich konnten uns das nicht fehlen lassen.
Es gibt offensichtlich auch sowas wie Treue auch in der freien Wirtschaft. Das finde ich gut, dass junge Menschen ihrem Dönerhändler ihres Vertrauens hinterherreisen, aber soll auch kein Schwerpunkt dieser Sendung werden.
Du bist nach Göttingen gekommen, hast du Göttingen auf Nummer 1 gesetzt, weil da konntest du, also wie ist das denn heute eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Früher hat man sich beworben bei der Studienzentrale, konnte da ein paar Unis angeben und dann wurde man irgendwo hingeschickt. Wie ist das heute und warum Göttingen?
Ja, genau so ist es eigentlich heute immer noch. Bei mir war Göttingen auf Platz 1 und ich glaube Mainz war auf Platz 2.
Beide Städte mit 05.
Ja.
Dein Zeichen.
Ja. Das, ja.
Aber warum Göttingen? Kannst du Göttingen schon vorher? Oder
ja, ich kannte
so
Göttingen
Ruf
schon.
Oder?
Ja. Erstens studierte meine Schwester hier. Die habe ich natürlich schon mehrfach besucht. Zweitens habe ich familiären Hintergrund hier in Göttingen. Meine Mutter ist hier aufgewachsen und meine Eltern haben sich hier kennengelernt. Und außerdem... kennt man als Hannoveraner Göttingen als eine traumhafte Studentenstadt. Und viele meiner Freunde, die mit mir in Hannover auch Abitur gemacht haben, sind jetzt nun auch in Göttingen. Und so war der Anschluss einfach sehr, sehr nah.
Ist das so,
dass du denn auch schon ein passendes Mädchen hier gefunden?
Hier nicht. Das hatte ich glücklicherweise schon in Hannover gefunden. Ja. Und da bin ich auch sehr froh, dass die Distanz zwischen Hannover und Göttingen auch gering ist.
Ganz kurz Zwischenfrage.
Gerne.
Medizinstudium, da kommt man jetzt nicht mit dem schlechtesten Notendurchschnitt sofort ran. Musstest du ein Wartesemester da einschieben und hast du deswegen das wissenschaftliche Jahr gemacht? Oder hast du gedacht, neun Jahre oder das verkürzte Abi und lieber noch ein Jahr älter werden und dann in die Uni stürzen? Wie kam es dazu?
Naja, mein Traum war ja eigentlich Fußballprofi zu werden. Und ich hatte das große Glück, dass ich die Schule eigentlich immer erstens ernst genommen habe und zweitens mit Spaß eigentlich dran teilgenommen habe, weil ich dort eigentlich die Möglichkeit hatte, meine Kumpels zu sehen und sich für was anderes außer nur den Fußball zu interessieren. Und insofern hatte ich komischerweise immer ganz gute Noten konnte mich dann halt auch einschreiben und wurde dann auch direkt angenommen. Und dass diese Zwischenzeit ist eigentlich dem geschuldet, dass ich tatsächlich in erster Linie mich auf den Fußball konzentrieren wollte. Und ja, das Medizinstudium so zeitintensiv gewesen wäre, dass eine Fußballkarriere, also eine sportliche Fußballkarriere dem ja, im Wege gestanden hätte.
Du warst aber nicht auf dem Sportinternat.
Nein, ich habe ja zu der Zeit auch, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich in Wolfsburg gespielt und hatte dort auch die Möglichkeit, auf das Internat zu gehen. Habe ich aber immer abgelehnt, weil ich ja, meine Freunde in Hannover hatte und ich auch immer gesehen habe, dass mir diese Freunde und vor allem meine Familie zu Hause auch ungemein gut getan hat.
Okay, ich würde sagen, er hat ganz viele Begriffe jetzt schon genannt. Wir haben einiges jetzt heraus. Nee, eine kleine Sache kann man auf jeden Fall mal fragen, bevor wir dann gleich wirklich zum Fußball kommen. Es drängelt ja unter der Oberfläche. Gibt es noch vom Fußball noch ein paar Sachen, die du schon in Hannover gerne gemacht hast und auch mitgenommen hast? Oder war Fußball wirklich immer nur das eine und alle?
Ich bin tatsächlich, ich liebe den Fußball natürlich. Und doch finde ich es sehr, sehr wichtig, auch neben dem Fußball sich zu engagieren. Und ich habe auch lange Zeit Trompete gespielt, ich habe lange Leichtathletik gemacht und interessiere mich generell auch sehr für Politik und für Kultur. Und ich denke, dass Hannover auch eine super Stadt ist, um all diese Hobbys auch ausleben zu können. Und Göttingen sowieso.
Göttingen sowieso, ja. Also ja, das stimmt. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen. Und würde sagen, wir machen noch mal kurz ein Musikstückchen.
Genau.
Bevor wir dann wirklich in den Fußball reinschmeißen.
Passt thematisch, weil keine Sorge, unser Redeblock wird sich peu à peu immer mehr ausdehnen.
Ja.
Deswegen nutzen wir die Chance, weil wir jetzt gleich in den fußballerischen Bereich kommen, einen musikalischen Break zu machen. Die Tornados von Dessau 05 übrigens haben auch sehr viele Stücke gemacht, die gar nicht von Musik handeln, die schon, aber nicht von Fußball. Breaking the Law, das Cover eines uralten Metallklassikers, haben die auf Ska vertont. Und das hört sich folgendermaßen an. So, das war's schon wieder mit dem musikalischen Anteil. Steffen Witte, Trainer des 1. SC Göttingen 05, hat sich schon ein bisschen persönlich vorgestellt. Jetzt ist es schon hin und wieder mal rausgerutscht. Das Wort Fußball, kommen wir tatsächlich in den Themenbereich Fußball, aber erstmal nochmal auf dich persönlich bezogen. Du hast vom Traumfußballprofi gesprochen, du hast gesagt, dass du aus Hannover kommst. Fangen wir mal an, der kleine Steffen hat wann das erste Mal gegen Ball getreten, wann war er das erste Mal im Verein und in welchen Verein? Und dann mach doch gleich die Schleife Vereine, weil ich befürchte, du hattest auch noch mal den wahrscheinlich Arminia Hannover im Blick gehabt.
Oh, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche es mal chronologisch. Ich glaube, das erste Mal getreten habe ich meine Mutter im Bauch. Und sehr, 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 sehr früh hat man schon gemerkt, dass der Junge schon mal auch dann später an Fußball möchte. Ich habe drei ältere Schwestern, die auch alle sehr aktiv waren und glücklicherweise nicht nur mit Puppen gespielt haben, sondern mit denen konnte man sich auch schon ganz gut rangeln oder halt auch Fußball spielen. Und so bin ich halt auch schon in der Kindheit mit denen ganz häufig unterwegs gewesen. Und da war immer ein Ball dabei. Das erste Mal an den Ball getreten habe ich mit, ich glaube, 4,5 Jahren. Damals bin ich heulend vom Training dann vom Platz gegangen, weil ich einen Trainer erlebt habe, der mich nur zusammengeschrien hat als kleiner 4,5-Jähriger. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr geprägt auch. Ich weiß das immer noch sehr genau und dann später, als ich dann wirklich richtig Fußball angefangen habe, dazu hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis es einen Trainer gab, der einfach mir den Spaß am Fußball vermittelt hat und und dann hat sich auch schnell gezeigt, dass ich einfach den Fußball liebe und schätze und ich hatte dann auch komischerweise irgendwie ein gewisses Talent. Und mit, ich glaube, mit 13,5 Jahren bin ich dann zu Hannover 96 gewechselt.
Wo kamst du her? Also welches war dein erster Verein?
Von TSV Kirchrode. Das war, wir hatten tatsächlich auch eine recht gute Mannschaft und haben dann auch auf Kreismeisterschaften immer schon gegen Hannover gespielt. Und Hannover hatte auch schon häufiger dann ja, mit mir natürlich Kontakt, unter anderem auch Michael Tarnert. Aber das war, gab, also für mich gibt es noch immer noch auch keinen Grund, warum man in dem Alter schon tatsächlich zu einem NLZ wechseln sollte. Ich finde, lange Zeit zählt im Fußball einfach, dass der, dass man Spaß hat, und ich, für mich zählt das auch im Profibereich immer noch dazu, dass Fußball einfach Spaß machen soll. Den Spaß hatte ich mit meinen Kumpels zu Hause. Den Spaß hatte ich, indem ich mit dem Fahrrad zur Schule zum Training gefahren bin. Genau.
Okay, dann bist du mit 13 dann zu 96 gegangen. Das ist, genau. Ich muss noch mal kurz überlegen, C-Jugend, jünger,
genau.
Ne?
Genau, in dem jüngeren C-Jugend-Jahrgang bin ich dann zu Hannover 96 gewechselt, war verdammt aufgeregt, weil ich ja, ja, das war natürlich immer der große Gegner, und das war natürlich dann was anderes, wenn man dann mal die 96 da auf der Brust getragen hat, da hat man sich schon ganz anders gefühlt.
Kurze Zwischennummer, wie passiert sowas? Du hast ja gesagt, irgendwie die Werbung oder Gespräche oder Anfragen gab es vorher. Laufen die Anfragen dann über den Verein, sodass dann der Trainer oder wer auch immer von Kirchrode auf dich zukommt und sagt, hier, es war hier neulich einer von 96, die hätten Interesse an dir, oder meldet sich 96 bei deinen Eltern, die sitzen dann im Wohnzimmer und sprechen dann? Oder wie läuft sowas in den jungen Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich als Zehnjähriger darauf geantwortet hätte. Aber ich glaube, das erste Mal, Michael Tarnert hat er mich damals gefragt, Mensch Steffen, wann spielst du bei uns? Beziehungsweise möchtest du zu uns kommen? Und hatte mir ein Eis geholt, und ich habe ihm dann gesagt, nö. Und ich glaube, so häufig hat er das auch noch nicht.
Hat das Eis wieder mitgenommen?
Also, hat er das Eis wieder mitgenommen, ja. Nein, ich durfte es dann noch essen.
Ja, aber, das hast du ja mir gemerkt.
So, und ja, lustigerweise, ich habe immer noch, Tarnert ist ja jetzt auch wieder bei Hannover. Und als ich dann neulich wieder dort war, hat er mich auch wieder erkannt. Der war ja dann zwischenzeitlich bei den Bayern und hat noch gesagt, Mensch, du bist ja, da ist er ja wieder, der Junge mit den weiten Einwürfen. Mhm. Also genau, und mit seinem Sohn habe ich ja auch, ja, der spielt ja jetzt auch dort bei den Profis immer noch, Niklas. Ja, aber das ist eine gute Frage, ob meine Eltern jetzt auch noch aktiv angesprochen wurden oder meine Trainer. Ich habe davon ehrlich gesagt nicht allzu viel mitbekommen, weil für mich eh klar war, dass ich erst frühestens dann in der C-Jugend wechseln werde. Und so ist es dann ja auch geschehen.
Das war für dich selber schon klar?
Ja, ganz einfach, weil ich glaube, durch meine Erziehung beziehungsweise durch mein Umfeld war mir schon immer klar, dass ich einfach Spaß habe am Fußball. Und wenn es dann eben später soweit ist, dann muss man eben auch natürlich in den Leistungsbereich wechseln. Aber
das klingt ganz schön vernünftig, finde ich, ne? Also
ja, das war bei deinem Vizepräsidenten, deinem Wasserhausen, genauso, als er hier war und über die Zeit gesprochen hat. Und es war schon, also meine persönliche Einschätzung ist schon, dass deswegen halte ich es auch, ich finde Leistungszentrum durchaus gut, weil ich, und zwar mit dem Hintergrund, dass die Bildung oder die Weiterbildung des jungen Menschen außerhalb des Fußballplatzes einfach eminent wichtig ist.
Absolut.
Es darf nicht nur auf dem Fußballplatz
stattfinden.
Und man merkt eben auch, denke ich, dass es eher Leuten auch leicht fällt, erfolgreich bei dieser Geschichte zu werden und durch diesen Trichter zu kommen und hinten, wenn es dann rauströpfelt, auf dem Platz zu landen, die einfach auch ein bisschen strukturiert sind, ein bisschen helle sind, wie du es gerade gesagt hast, auch ein bisschen vielseitig interessiert sind. Also ich habe in meinem beruflichen Bereich natürlich auch schon Leute kennengelernt. Ich meine, 96 grast hier die Gegend natürlich auch ab. Und da habe ich natürlich auch schon Jungs kennengelernt, die dann eh nicht beim Profis gelandet sind, sondern hier im offenen Jugendvollzug waren. Ne?
Sicher.
Und die haben auch von einer Fußballkarriere geträumt, haben andere Flausen im Kopf gehabt. Und die Jungs schaffen es eben zu 99,999% auf keinen Fall.
Ja, absolut.
Das ist eben ein großer Unterschied.
Ich denke, man darf nie vergessen, was für einen auch sozialen Auftrag der Ausbilder, auch der Trainer und das NLZ natürlich auch hat. Ich kann nur sagen, ich bin absolut dankbar mit sehr... ja, wie soll man es sagen, mit sehr coolen Eltern gesegnet zu sein. Ich erlebe das ja auch. Ich habe ja auch Jugendliche trainiert, dass den Spielern und dass den Jungs einfach auch teilweise von den Eltern heraus sehr wenig Freiheiten gelassen werden. Und schon sehr, sehr früh durfte ich eigentlich selbst entscheiden, ob ich dorthin möchte oder nicht. Und auch in den späteren Entscheidungen wurde mir natürlich immer zu Rate gestanden, aber im Endeffekt wurde mir immer vertraut oder wurde mir immer das Vertrauen gegeben, selber die Entscheidung zu treffen. Und das hat mich total geprägt.
Ich glaube, ein gutes Elternhaus ist natürlich eine wichtige Voraussetzung.
Sicher, ja.
Aber auch Jugendtrainer sind natürlich eminent wichtig. Und das fängt meiner Meinung nach natürlich schon viel, viel weiter unterhalb von Hannover 96 an, sondern schon in den ersten Dorfvereinen oder auch hier in der Stadt in einem Verein. Es besteht natürlich nur mal zum Großteil auch aus Ehrenamt. Da sind die Vereine natürlich froh über jeden, der die Zeit investiert und das macht. Aber wenn du Pech hast, ich meine, wer hat nicht schon einen Trainer gehabt, der die Lust am Fußball schon fast verleidet hat? Und wenn du eben so einen Schleifbolzen oder Schreihals, der auch eigentlich selber keine Ahnung vom Spiel und geschweige denn von irgendeiner Gestaltung vom sinnvollen Training hat, dann ist das natürlich wenig förderlich. Und ich finde, ein guter Trainer gehört auch immer dazu, gerade im Jugendbereich, da muss auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Vater sein oder Mutter sein. Er muss auch Ansprechpartner für die Kids sein und die unterstützen können.
Absolut. Ich erinnere mich, wie gesagt, immer noch an den allerersten Trainer, den ich hatte. Witzigerweise der Trainer, der mich damals in der G-Jugend zum Fußball eigentlich irgendwie gebracht hat, wenn ich den jetzt wieder auf der Straße treffe, dann hat er immer, kann er mir immer noch über die Haare wuscheln und ist wahrscheinlich die einzige Person, die das auch noch tut. Und das macht er auch mit den anderen 500 Leuten in Hannover, die er alle trainiert hat. Und das ist ein absolutes Vorbild. Und ich finde auch immer wieder in den kleineren Jugenden kommt es weniger auf den Fußball an, als tatsächlich auf die Menschlichkeit des Trainers.
Genau, also sowohl des Trainers, des Drumherums. Wenn ich mir manchmal so Jugendspiele angucke, egal bei welchem Verein, und auch gerade jüngere Jugendspiele, dann bin ich manchmal erschrocken teilweise, was da für ein Ton herrscht. Weniger auf dem Platz, aber eher so mit dem Drumherum. Und wo ich dann, also ich stimme dir da vollkommen zu, gerade so im Bereich bis E-Jugend, D-Jugend auch noch so, da muss Spaß ganz, ganz, ganz weit vorne sein. Ne? Weil du hast ja letztendlich auch tatsächlich den Auftrag, so einen Bildungsauftrag, so einen Erziehungsauftrag, übernimmt man dann halt einfach. Ne? Und klar müssen auch die Vereine natürlich auch da gefördert werden, durch Verbände ihre Trainer dahingehend auch auszubilden. Mir ist manchmal so die Trainerausbildung häufig noch zu sehr taktisch, technisch orientiert. Mir fehlt manchmal so das Element, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten in meiner Mannschaft um? Wie verhindere ich, dass es da sozusagen so Mobbing gibt und so weiter und so fort? Das sind alles so, die gibt es zwar auch als Module in der Trainerausbildung, aber das sind freiwillige Module dann. Ne? Und ich finde, das müsste viel mehr verpflichtend sein, weil das ist viel wichtiger auch teilweise, als jetzt genau, okay, jetzt mache ich die Übung oder die Übung.
Absolut. Ich habe auch einen guten Kumpel, der immer noch bei mir zu Hause im Heimatverein die kleinen Kids trainiert. Und dort war ich auch neulich mal wieder zu Besuch. Und das ist ja mehr Kindererziehung als Fußballtraining, was man dort macht. Mhm. Also dem kann ich nur zustimmen.
Aber kommen wir nochmal auf dich persönlich zurück und den Traum vom Profifußball. Du hattest schon erwähnt, irgendwie fiel das Wort VfL Wolfsburg. Das heißt, du bist dann irgendwie im Laufe deiner Jugendzeit von 96 zu Wolfsburg gewechselt. Warum?
Eigentlich kam mein Wechsel für mich nie wirklich in Frage, weil ich für mich immer gesagt habe, ich möchte unbedingt bei meiner Familie bleiben und ich möchte unbedingt auch bei mir in der Schule bleiben, bei meinen Freunden bleiben. Und dann hatte ich ein Jahr in der U15, wo ich eben auch durch verschiedene Faktoren gemerkt habe, dass mir der Fußball teilweise auch, so wie er bei Hannover war, keinen Spaß mehr gemacht hat. Und auch ganz klar die Perspektive bei Hannover nicht gerade als rosig angesehen habe. Wenn ich jetzt wieder ins NLZ zurückfahre und daran denke, wie es mal war, das kann man gar nicht vergleichen, wie es damals dort teilweise ablief. Und insofern...
Entschuldigung, wenn ich zwischenhake, so strukturell oder hat das mit handelnden Personen zu tun? Oder also wo drin besteht der Unterschied von damals zu heute?
Heutzutage haben sie erstens natürlich die Strukturen, dass die Gebäude, aber insbesondere auch ein Konzept, was eben durch die Trainer natürlich auch vorgelebt wird, aber auch durch die gesamten handelnden Personen. Und damals hat einfach jeder Trainer und jeder Funktionär teilweise irgendwie seine eigenen Sachen gemacht und das hat man auch wirklich gemerkt. Und insofern wurde ich angesprochen damals vom VfL Wolfsburg Und ich habe natürlich zuerst gesagt, das geht ja gar nicht, da müsste ich ja ins Internat gehen. Und ja, dann wurde mir die Zugverbindung gezeigt, dass es doch nur 31 Minuten seien mit dem ICE. Und dann habe ich mir das ja doch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und im Endeffekt war es rückbetrachtend der absolut richtige Schritt, dorthin zu gehen.
Und bis wann hast du, oder wie lange hast du dann in Wolfsburg gespielt? Bis wann warst du da?
Ich habe dann in der B-Jugend 2 Jahre bei Wolfsburg gespielt und dann auch in der A-Jugend für ein Dreivierteljahr. Und habe natürlich den Kontakt zu Hannover auch nie verloren, auch zu den Trainern von Hannover, insbesondere Daniel Stendel, der in der U19 tätig war. Und der hat mich dann eben auch wieder von Wolfsburg zurückgeholt, nachdem ich mich in Wolfsburg schwer verletzt hatte oder schwerer verletzt hatte und ja dort auch ja meine Schwierigkeiten dann hatte.
Kommen wir gleich zu. Ich muss trotzdem. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Wie stelle ich mir das vor? Wie oft hast du da trainiert in der B-Jugend? 4-mal die Woche oder wie oft ist sowas? 3-mal?
Unter der Woche habe ich 4 bis 5 Mal trainiert. Das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag nach Wolfsburg gefahren.
Das heißt, Moment, du hattest Schule, ja. Du warst da roundabout 9., 10. Klasse.
Ich war in der U16, also ich hatte in der B-Jugend mein Abitur, weil ich mit 5 eingeschult war. Deshalb habe ich mein Abi quasi gemacht während der Zeit in Wolfsburg.
Das heißt, das heißt, du hast lange Schule gehabt?
Ja.
Muss es dann noch lernen eigentlich? Oder wie hast du es mit den Lernen gemacht? Also, weil du musstest ja irgendwie dann zum Bahnhof mit dem Zug rüber.
Ja, auch das hat nur funktioniert, weil mich meine Eltern total unterstützt haben. Die mich, also insbesondere meine Mutter, die mich ja dann auch von der Schule direkt abgeholt hat. Ich bin dann häufiger auch früher aus dem Unterricht rausgegangen. Das war halt so bekannt, dass der Steffen halt irgendwie früher rausgeht. Ja. Ja, und die Lehrer haben das dann höchstens, also sie haben es eigentlich immer toleriert und haben mich auch dabei unterstützt, haben aber immer gesagt, solange die Noten stimmen. Und die Noten haben gestimmt, insofern war das auch kein Problem, insofern gab es dann auch mehrere immer wieder Ausnahmeregelungen, wie man das Ganze umsetzen konnte. Und ich kann immer nur sagen, das ist eigentlich alles immer eine Sache der Zeitorganisation gewesen. Das Lernen konnte ich auch auf den Fahrten, beziehungsweise ja, glücklicherweise musste ich auch nicht allzu viel lernen. Und trotzdem wären jetzt meine Noten irgendwie nach unten gegangen, dann hätte ich auch ganz klar gesagt, dass das auch keinen Sinn macht, weil Schule war für mich immer das Allerwichtigste und der Fußball war eben das, womit man später natürlich seinen Traum verwirklichen kann. Aber dass Träume nicht immer in Erfüllung gehen, das weiß ja hoffentlich jeder.
Ja, hochgradig vernünftige Einstellung. Jetzt hast du aber schon ein Stichwort Verletzung oder schwere Verletzung gesagt. Was ist dir passiert?
Im Endeffekt habe ich eigentlich keine schlimme Verletzung gehabt. Am Anfang, ich hatte eine Entzündung im Knie und habe dann aufgrund verschiedener Ursachen sehr, sehr lange dort damit gespielt und das auch ja dann auch mit Schmerzmitteln übertrieben und es teilweise ignoriert, einfach weil ich sehr ehrgeizig war, aber auch weil es einfach sehr, sehr gut lief und ich nicht aufhören wollte. Und schlussendlich war es dann so, dass ich aufhören musste für einen gewissen Zeitraum. Aus diesen ursprünglich 2 Monaten angedachten Pause wurden dann leider 6,5 Monate. Und 6,5 Monate ist eine lange Zeit im Fußball, gerade wenn es dann am Übergang von der U17 in die U19 ist. Und das hat mich natürlich auch getroffen.
Ich glaube, das ist die Krux im Jugendfußball, also Leistungsfußball jetzt, auf dem Niveau, auf dem du gespielt hast, was die meisten Leute, glaube ich, vergessen. Weil wir hatten ja schon den einen oder anderen Studiogast auch schon mal, der eben auch in Internaten gespielt hat. Cottbus zum Beispiel hat man jemanden hier, wo auch genau über das Thema gesprochen haben. Medizinische Abteilung bzw. Medikamentation im Jugendleistungsfußball. Weil es ja wie so ein Trichter ist, wenn du dann ein halbes Jahr verlierst, das ist ja eine Welt in der Zeit, weil da entscheidet sich ja, schaffst du den Sprung, zumindest zum Großteil, schaffst du den Sprung in den Profibereich. Wenn du da so eine halbe, dreiviertel Saison ausfällst, ist das Thema ja fast durch. Und deswegen ist nämlich jetzt eben eine Frage gewesen, wie hast du so die medizinische Abteilung da wahrgenommen und eben zum Beispiel auch den Einsatz, du hast das Stichwort jetzt zum Beispiel gerade gesagt, zum Beispiel Schmerzmitteln.
Die medizinische Abteilung war insbesondere in Wolfsburg gut. In Hannover wurde sie zu dem Zeitpunkt gerade erst aufgebaut. Das ist eben auch ein Punkt, wo ich jetzt auch sehr rausgelernt habe, wenn ich jetzt irgendwie einen Traum in der Z aufbauen würde, wo ich ganz klar sagen würde, wir brauchen eine gute medizinische Abteilung für unsere Jungs. Im Endeffekt ist das Problem beim Fußball ein wenig, dass man den Spieler häufig als ein Material betrachtet. Ja. Und im Fußball gibt es eine hohe Anzahl an Spielern. Und wenn eben der eine Spieler eben kaputt ist, dann kann man ihn noch leicht austauschen. Und gerade wenn eben die Ausfallzeit länger wird, muss man sich natürlich dem immer gegenüberstellen. Und das ist natürlich gerade für Jugendspieler generell nicht einfach. Und ich habe tatsächlich auch miterlebt, ich war in der U17 sehr, sehr gut und auch Kapitän in Wolfsburg und habe dann auch gemerkt, wie schwer der Übergang nach so einer langen Verletzungszeit ist, in die U19 zu kommen, als eigentlich vorher gesetzter Stammspieler. Und es war natürlich auch frustrierend zu sehen, wie die Spieler draußen irgendwie immer mehr an einem vorbeiziehen und man selber nur im Reha-Raum saß. Ist natürlich nicht einfach.
Das wäre jetzt meine Frage. Ist denn diese medizinische Abteilung, haben die jetzt nur sozusagen das Leiden an sich behandelt oder haben die auch noch mal ein Auge darauf, wie geht denn der junge Spieler, der junge Mensch eigentlich genau mit diesem Frust da so um? Oder wird man damit dann eigentlich doch relativ allein gelassen, beziehungsweise dann auch Familie und Freunde eher verlassen?
Mittlerweile gibt es oder sollte es in jedem NLZ einen Psychologen geben. Und ich halte es auch extrem wichtig, dass dort auch Psychologen vor Ort sind, weil die Spieler zwangsläufig einem sehr hohen Druck und Stress ausgesetzt sind. Und auch ich habe viel mit Sportpsychologen zusammengearbeitet und das hat mir auch ungemein geholfen. Und trotzdem glaube ich, dass man noch sehr viel mehr auch von NLZ-Seite für diese Spieler aktiv machen könnte, weil ich auch das Gefühl hatte als verletzter Spieler, dass man häufig aus dem Blickpunkt gerät. Und wenn man gut spielt, dann ist man immer im Fokus und es geht einem gut. Und wenn man auf einmal nicht mehr da ist und nicht mehr zu spielen, dann geht der Fokus auch ganz schnell weg. Und ich glaube, das ist ein ganz wunderbarer Punkt, den man auch im NLZ ansprechen muss. Und ich glaube, dass da immer noch sehr viel getan werden kann.
Okay, jetzt ich muss es ein bisschen nochmal sortieren. Das ist dir passiert, also angefangen hat es im zweiten B-Jugendjahr, ne? Habe ich das so richtig im Kopf?
Im ersten hat es angefangen, im zweiten aufgehört.
Im zweiten aufgehört und genau. Dann hat sich das hingezogen, bis du dann quasi im jüngeren A-Jugendjahrgang warst.
Exakt, ja.
Und dann hast du gesagt, okay, irgendwie wird das hier nicht mehr und mein Knie und alles doof. Und
ich habe tatsächlich wieder angefangen zu spielen und leider Gottes auch zu früh angefangen wieder zu spielen aufgrund falschen Ehrgeizes, weil ich eben gesehen habe, dass andere Spieler gespielt haben und ich unbedingt auch spielen wollte. Und der Nachteil, wenn man so nennen möchte, an meiner Verletzung ist, dass man nie ein Datum nennen konnte, wann man wieder auf dem Platz stand. Mhm. Und das war das, was was sehr, sehr schwierig für mich als Jungen war. Bin ich dann durch Ehrgeiz gesteuert wieder eingestiegen, auch sicherlich zu früh und war einfach dem ganzen Konkurrenzdruck nach diesen 6 Monaten Pause oder fast 7 dort natürlich dann direkt hart ausgeliefert. Und dort habe ich dann auch einen Trainer gehabt, muss ich ja auch ganz klar sagen, mit dem ich überhaupt nicht klarkam, der eben, ja, sehr unsensibel war und meine Situation einfach überhaupt nicht verstanden hat. Und ich habe zwar dort auch dann gespielt und trotzdem habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt vor Ort. Und da muss ich auch, ich war immer ein Spieler, der gut gespielt hat, vor allem dann, wenn er sich wohlfühlt. Und da war es dann für mich an der Zeit, etwas zu ändern. Und so bin ich dann zurück zu Hannover gegangen.
Weil die auch immer wieder, du hattest ja gesagt, den Kontakt mit dir gehalten haben, beziehungsweise umgekehrt. Und gesagt haben, okay, komm mal zurück und wir gucken mal, was man mit dir machen kann oder wie.
Im Endeffekt wusste man in Hannover schon um meine Stärken und wusste auch, wer ich bin. Und als ich dann die Probleme in Wolfsburg hatte, kam ich auch schnell wieder auf die Alternative es hat lange gedauert, bis ich das wirklich in die Realität umgesetzt habe. wo ich mich dann tatsächlich an Hannover selber gewendet habe, ob die Option bestünde. Und insofern habe ich mich dann mit Daniel Stendel getroffen und hatte ein super Gespräch. Und es war insofern dann noch schwierig, da ich in Wolfsburg natürlich unter Vertrag stand und auch den Vertrag auch verlängert hatte. Und bin dann allerdings nach Hannover gegangen und auch in toller Mitarbeit vom VfL Wolfsburg, die dann auch gesagt haben, dass sie mir das auch ermöglichen wollen, also mir als Menschen.
Okay, und dann gesagt haben, alles klar, wir machen einen Auflösungsvertrag und...
Ich war dann ausgeliehen. Wolfsburg wollte...
Ach so.
Ja.
Ausleihe, okay.
Okay,
aber diese Ausleihe ist mittlerweile beendet irgendwie.
Ja, sieht ja so aus.
Ja.
Sonst wäre ich nicht hier.
Genau. Okay, wir wollen ja auch noch auf deine neue Tätigkeit zu sprechen zu kommen. Ganz kurz. Du bist jetzt bei 05 gelandet, was ich persönlich natürlich befürworten kann, aber das sieht jetzt nicht nach der großen, weiten Welt des Profifußballs aus.
Ja.
Wie ist was denn?
Ich hätte nur noch ganz gerne jetzt die Geschichte zu Ende gehört. Jetzt
ja, deswegen, das ist,
ja, okay.
Philipp,
ja.
Manchmal muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, stimmt.
Deswegen wollte ich jetzt mal von dir wissen, wieso ist das nichts geworden? Oder wie ist die Geschichte zu Ende gegangen bei 96 dann?
Ja, bei 96 lief es dann unerwartet sehr, sehr gut. Und ich wurde auch dort zum Stammspieler im jüngeren Jahrgang U19, hatte mit Daniel Stende einen super Förderer, habe mich innerhalb von, ich glaube, ein, zwei Spielen wieder zur alter Stärke zurückentwickelt. Und durfte dann auch schon in der im jüngeren U19 Jahr bei den Profis mittrainieren, habe dort auch tolle Erfahrungen sammeln können. Und habe dann mit der U19 noch ein tolles Jahr gespielt, auch den DFB-Pokal dann noch gewinnen können. Und
du bist Pokalsieger?
Ja, ja, den Juniorenpokalsieger, bitte.
Scheißegal. Das ist eine Realität in Göttingen.
Das ist absolut so.
Irgendwas Schlechtes.
Das Pokal. Möchte ich auch, dass das schön. Das kann man trotzdem mit Realismus betrachten. Das ist ja auch. Ist ja super, raus. Ich freue mich auch, aber. Das ist ja nichts Riesiges, was man jetzt hier gewinnt.
Das ist das Understatement des, der Woche, des Monats, des Jahres, des Jahrzehnts. Irgendwie.
Naja, also, aber ich habe... Deshalb sage ich das auch so.
Nicht in Göttingen, also auch in Hannover haben die allermeisten Jugendliche nicht den DFB-Pokal in Händen gehalten. Ich finde, das kann man schon, ich meine, du hast was erreicht und das kann man durchaus ja auch vertreten. Also.
Ja.
Wie ist das denn, den Pokal nach oben zu reißen?
Auf kleinere sportliche Erfolge stolz.
Wie ist das, den Pokal nach oben zu reißen?
Es war eine Scheibe. Also.
Aber euch ist eine Scheibe gewesen, der A-Jugend. Okay, ist ja egal.
Es war toll. Es war ein überragendes Gefühl. Also vor allem mit der Geschichte, die ich davor hatte, war das total perplex, weil ich, also, und es war ein super Erfolg und trotzdem...
Gegen wen?
Gegen Hertha tatsächlich in Berlin. Und... ja, es war Wahnsinn, auch die Erfahrung zu machen. Und trotzdem war für mich der Erfolg eigentlich, so dachte ich, es sollte es eigentlich eher ein Startschuss sein, um dann später natürlich eine Karriere zu starten. Und ich denke, gerade als Daniel Stendel dann bei den Profis Trainer war in der zweiten Liga, hätte ich auch die Chancen gehabt, vielleicht mich auch oben zu präsentieren. Leider kam mir dann nochmal meine Verletzung als Gegner. Und insofern habe ich dann nochmal Pause machen müssen, nochmal 8 Monate Pause. Und danach ist das Knie leider immer noch nicht wieder gut gewesen. Und dann habe ich für mich auch gesagt, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Und ich habe dann mit dem Fußballspielen aufgehört.
Okay, das... aber eine harte Entscheidung, oder?
Sad story.
Also ich meine, das hört sich natürlich sinnvoll an und man überlegt natürlich sehr auch hart. So, willst du das Knie so ruinieren, dass du irgendwann nur noch humpelst oder so und gar nichts mehr machen kannst, weil du machst ja wahrscheinlich trotzdem noch Sport und du hast ja gesagt, du hast ja auch Leichtathletik und andere Geschichten gemacht. Aber trotzdem eine harte Entscheidung, oder? Also wie lange hast du daran geknabbert und wie lange hast du daran überlegt?
8 Monate ist das. Also es war eine brutal harte Entscheidung. Also
weil du warst doch wirklich nah dran, ne?
Ich war sehr nah dran, tatsächlich. Also jetzt so, ich kann das jetzt total reflektiert erzählen, weil es jetzt lange her ist. Aber als ich jetzt frisch nach Göttingen gekommen bin, hatte ich das auch noch nicht ganz verarbeitet. Und das war natürlich, das war auch wieder eine sehr, sehr harte, es war wirklich nicht einfach, insbesondere deshalb, weil ich wirklich ganz, sehr kurz davor stand, auch wirklich, Chancen zu bekommen. Da, ob ich es dann geschafft hätte langfristig, ist natürlich auch eine Frage. Jetzt ein, zwei Einsätze hatten viele schon, aber ob man jetzt sich langfristig in den Profifußball etabliert, das ist natürlich dann dahergestellt. Das ist ja auch, muss man ja realistischerweise auch sagen. Und trotzdem war für mich natürlich, hatte ich den perfekten Trainer dort. Ich hatte eine super Ausgangssituation, aber ich war halt einfach nicht fit. Und das musste ich halt nach dann langer, langer Verletzungspause auch einfach eingestehen. Und das geht natürlich auch auf den Kopf. Und dann war meine Entscheidung ganz klar, dass ich eben was ganz anderes machen wollte und auch nichts mehr mit dem Fußball an sich, vor allem mit dem Leistungsfußball an sich erstmal nichts mehr zu tun haben wollte. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte jetzt studieren gehen.
Eigentlich scheue ich mich da sozusagen in diesen vielleicht ja doch noch ein bisschen verkrusteten Wunden mit rumzurühren, aber ich mich interessiert ja schon, wenn du jetzt so, und du bist ja nun ein reflektierter Kerl, wirklich rückblickend betrachtet, an welchem Punkt hättest du eine andere Entscheidung getroffen, die vielleicht zu einer anderen Situation geführt hätte? Das ist natürlich jetzt schon sehr spekulativ, aber würdest du jetzt sagen, an dem und dem Punkt hätte ich mal lieber das und das machen sollen?
Ja, das ist die Frage, die habe ich mir natürlich auch schon häufiger gestellt.
Bestimmt.
Natürlich gerade, als ich in der Anfangsphase in Wolfsburg meine ersten Schmerzen im Knie gemerkt habe, hätte ich damals pausiert, wäre das eine Pause von vielleicht 2-3 Wochen gewesen. Und trotzdem habe ich es nicht getan. Und ich weiß aber auch, und das ist mir sehr wichtig, ich weiß, warum ich das damals nicht getan habe. Und es ist schlecht zu sagen, ich würde es immer wieder so machen. Aber ich weiß, warum ich es damals in der Situation so getan habe. Und insofern bin ich auch überhaupt nicht traurig darüber, dass ich diese Entscheidung damals so getroffen habe, weil es ist nun mal so. Und trotzdem hat mir das jetzt sehr, sehr viel gelehrt. Und mir jetzt auch als jetziger Trainer hat mir das sehr, sehr viel gelehrt, diese Momente. Ich denke, dass ich damit auch vielen Spielern vielleicht auch etwas mitgeben kann.
Genau, jetzt kannst du ja nämlich eher den Blick drauf werfen, wenn tatsächlich jetzt aus unserem jetzigen,
absolut
weit weg von Profikader seienden Spieler, aber trotzdem, auch die haben ja Belastungen und Schmerzen und dies, das und jenes, dann bist du wahrscheinlich sogar der Allererste, der dann sagt, hier, pass mal auf, Keule, dich setze ich mal eine Woche nicht ein, sondern du schonst dich mal und so schwer es dir als Trainer ja wahrscheinlich auch dann manchmal fallen wird.
So, ne? Richtig. Der Kader auch nicht so breit aufgestellt ist.
Aber wie es dann überhaupt dazu gekommen ist, dass du zwar nach Göttingen zum Medizinstudieren gekommen bist und Medizin studierst, aber trotzdem auf einmal wieder mit dem runden Ball zu tun hast und Cheftrainer in doch recht jungen Jahren geworden bist, wie es dazu gekommen ist, eine abschließende Frage, bevor wir, die erste Stunde ist nämlich Justamente gerade rum, eine abschließende Frage zur ersten Stunde. Fokus auf Medizinstudium gerichtet. Welche Richtung? Was soll am Ende dabei rauskommen?
Tja, also diese Frage.
Sport,
diese
Frage, also Kinderarzt, Psychologe,
Knie, würde ich sagen. Knie.
Naja, vielleicht Psychologe.
Also ich kann Proktologe und Gynäkologe ausschließen. Aber sonst ist das Feld sehr, sehr weit. Und ich freue mich darauf, dass das Studium noch sehr lang ist und sehr breit gefächert ist.
Okay.
Ich kann es jetzt noch nicht sagen.
Okay. Gut, was ich auch nicht sagen kann ist, jetzt haben wir nämlich in diesen Salat.
Ich hätte sonst was eingelegt schon.
Ja, ich hatte auch irgendwas eingelegt, aber jetzt bei mir schlägt, da kommt er. Ich habe was eingelegt, aber ich kann auch nicht mehr sagen was, aber wir hören uns einfach mal an.
Gut. So, die innerredaktionellen Gespräche sind vorbei und Philipp hat sich das Mikrofon erobert.
Ja, genau. Ich wollte nur mal kurz sagen, das war schöner alter Skinhead-Reggae, den wir hier gelauscht haben. So ein bisschen so entspannte Musik, um jetzt sozusagen in weiter entspannte Zeiten hineinzugehen. Also, du bist nach Göttingen gekommen zum Studium. Hattest du eigentlich nur im Kopf, ich komme hierher wegen Studium, oder hattest du schon gleich im Kopf, was macht denn hier eigentlich der Göttinger Fußball so?
Ja, das ist ziemlich lustig. Ich bin eigentlich hierher gekommen, um wirklich das andere Leben neben dem NLZ und neben vor allem dem Leistungsfußball und Profifußball zu sehen, weil ich auch einfach mal eine Pause im Kopf davon brauchte. Mein ganzes Leben war ja dann am Ende darauf fokussiert. Und insofern habe ich gesagt, du machst jetzt einfach nur Medizin. Und nur Studium und genießt das Studentenleben und deine Freizeit. Und du kannst mal richtig in Urlaub fahren, was ich ja auch jahrelang nicht richtig gemacht habe. Und ja, ich habe dann leider Gottes innerhalb von kürzester Zeit festgestellt, dass irgendwie meine Füße anfangen zu zittern, wenn ich keinen Ball in der Nähe habe. Und ich hab zuerst gesagt, das kannst du jetzt noch nicht machen. Irgendwie hast du dir ja geschworen, hierher zu kommen und erstmal nichts mit Fußball zu machen. Und doch habe ich dann schnell feststellen müssen, dass es so ganz ohne dann doch nicht ging. Dann hatte ich erstmal gedacht, ja Mensch, wo gehst du denn jetzt kicken? Und ich habe da gibt's auch eine lustige Geschichte zu. Da ich hatte mal mit Hannover gegen Hoffenheim im Jahnstadion ein Testspiel gemacht. Und wenn ich aus Hannover, da kennt man eigentlich in Göttingen eigentlich tatsächlich nur einen Verein, das ist Göttingen 05. Und da dachte ich, Mensch, Göttingen 05, guckst du mal vorbei. Bin zum Jahnstadion gefahren und da trainierte dann tatsächlich eine Mannschaft von Göttingen 05 unter Jan Steiger. Und ich dachte, oh toll, Hammer Stadion, hier super Anlage. Und ich war total beeindruckt. Und dann saßen da.
Wenn die Jugend schon so eine Anlage hat in Göttingen.
Ja, ich war total echt. Ich dachte, oh toll, hier kannst du ja richtig ein bisschen spielen und schön. Und dann hatte ich Dominik Steneberg getroffen in der Raststätte und hatte ihm gesagt, Mensch, kann ich...
Moment, du hast Dominik Steneberg, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die eventuell nicht wissen, wer das sein kann. Es ist übrigens 19:05 Uhr.
Ah ja. 19:05 Uhr.
Das ist sozusagen derjenige, der viel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei uns macht, im Bereich im Teamumfeld auch tätig ist und so. Also ein durchaus verdienter, engagierter Ehrenamtler, der übrigens auch hier im Stadtradio Göttingen
Praktikum gemacht.
Er war mal eine Zeit lang unser Praktikant.
Und immer noch den Sport hier macht.
Genau.
Ja, genau.
So.
Ja.
Dominik Steneberg. Auf der Raststätte getroffen.
Warum?
So, ja, geheime Verhandlung.
In der Jahnstadion-Raststätte habe ich ihn
so,
das
so. Also nicht in der, aber ja,
ich dachte, nein. Auf der Autobahn und geheime Verhandlung.
das wäre auch schön.
Das hat es alles schon gegeben. Bei den Fünften haben wir allerdings noch ein bisschen höher gespielt.
Ja, und dann habe ich dort gefragt, ob ich mal vorbeigucken könnte zum Training. Und er meinte, ja, wer bist denn du? Und dann meinte ich, ja, ich bin Steffen und würde gerne mal Fußball spielen. Und dann bin ich irgendwie runter zum Platz und zu Jörn Steiger und meinte, ja, dann guck doch mal vorbei. Wir sind nur nächste Woche woanders. Ja, und dann bin ich dann in der nächsten Woche zu dem richtigen Platz gefahren, wo ich dann gemerkt habe, dass das gar nicht mal, dass das leider nicht am Jahnstadion war, sondern eben am Maschpark. Leider ist natürlich übertrieben. Ich finde den Maschpark auch überragend mit 2 Rasenplätzen und einem jetzt tollen Kunstrasenplatz. Aber es war natürlich was anderes als das große Jahnstadion. Und so bin ich dann eigentlich dahin gekommen und musste dann aber innerhalb der ersten Einheit schon feststellen, dass ich selbst bei niedriger Belastung schon wieder Schmerzen hatte und musste dann einfach feststellen, dass das Fußballspielen überhaupt nicht möglich war wieder. Und das wollte ich mir gar nicht erst antun, da irgendwie wieder mit Schmerzen anzufangen. Hab dann gesagt, gut, das musst du auch nicht. Ich hatte ja keinen Druck und ich bin ja hier zum Medizin studieren. Und der Jan Steiger war es dann auch, der mich dann fragte, ob ich nicht Trainer machen möchte. Weil ich hatte auch in meiner Verletzungszeit, musste ich mich ja irgendwie beschäftigen und ich hatte schon immer eine Faszination für Trainer und hatte meinen Trainerschein gemacht. Er fragte mich dann...
Schein, ne?
Die B-Lizenz.
B-Lizenz,
genau.
Und schon kurze Zwischenfrage, du kannst ja jetzt immer merken, was du sagen willst bestimmt. Darfst du gleich die B-Lizenz machen, weil du selber schon mal höherklassig Fußball gespielt hast?
Ja.
Weil du eigentlich fängst man ja mit C an, ne?
Genau, eigentlich fängt man mit C an, aber das ist diese Regelung, dadurch, dass die Lizenzen so ein bisschen umgeändert wurden, darf man jetzt mit der B-Lizenz anfangen, wenn man, ich weiß nicht, welche Klasse gespielt hat.
Ah, okay.
Genau. Ja, und dann bin ich eigentlich irgendwie da in dieses Trainerding reingerutscht ich hatte vorher irgendwie mal Schulmannschaften trainiert und auch hin und wieder für meinen Trainerschein SV Arminia tatsächlich auch so ein bisschen mittrainiert das hat mir immer Spaß gemacht und dass ich jetzt gleich eine ganze Truppe irgendwie übernehme, Wollte ich irgendwie überhaupt gar nicht und doch hat es mir dann total Spaß gemacht mit den Jungs. Ja, und die haben mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich das wirklich leidenschaftlich jetzt mit sehr viel Spaß machen konnte.
Aber du bist dann doch schon tatsächlich auch gleich wieder relativ hoch eingestiegen als Trainer Novize in Landesliga-Mannschaft trainieren. Das ist echt deine erste Mannschaft, also mal abgesehen jetzt von der Schülermannschaft. Die
jetzt in der U16.
Die Jugend.
In der Jugend.
Ah, so, okay, gut.
Die U16. Also ich habe ja jetzt nicht die Herren so übernommen. Ja, das wäre ja...
das U16 ein Jahr lang oder wie lange hast du das gemacht?
Ja, ich habe, U16 habe ich ein Jahr trainiert mit Timo Ziegler zusammen.
Ja.
Das war auch toll. Das hat auch echt richtig Spaß gemacht, auch mit ihm zusammen. Und ja, dann war eigentlich schon der Punkt, wo ich überlegt hatte, Mensch, du bist doch eigentlich hier, um irgendwie studieren zu können. Und doch habe ich gemerkt, irgendwie, du hast die Jungs jetzt, die haben sich so toll entwickelt und du hast so einen Spaß mit diesen Spielern und du hast immer wieder Spaß, mit denen auf den Platz zu gehen. Dass ich mir gesagt habe, du musst jetzt einfach irgendwie noch ein Jahr machen. Dann habe ich mit denselben Spielern, habe ich sie in die U17 mit begleitet. Und ja, hatte auch ein tolles U17-Jahr.
War das noch das Niedersachsenliga-Jahr?
Nein, vor uns ist die U17 abgestiegen aus der Niedersachsenliga in die Landesliga. Und ich hatte damals die U16 in der Landesliga. Und wir mussten dann ja zwangsläufig absteigen, weil die U17 abgestiegen ist. Und hatten eigentlich noch einen tollen Klassenerhalt geschafft. Mit einer wirklich tollen jungen Mannschaft, die ja sich super entwickelt hat innerhalb dieses ersten Jahres. Und das hat mich persönlich auch total motiviert, irgendwie weiterzumachen.
Spannendes Alter auf jeden Fall. Und dann hast du die U17 in der Landesliga übernommen?
Genau, also ich habe ja quasi die gleiche Mannschaft
hoch in die Landesliga gegangen.
Genau, ich habe sie quasi 2 Jahre trainiert.
Genau.
Ja. Und
bist du da nicht Meister geworden? Oder seid ihr nicht
Meister? Leider nicht.
Wir hatten ja darauf dann erst, ne? Wir sind doch immer wieder hochgegangen in den Sachsenliga und dann wieder runter.
Nee. Das war ja jetzt das letzte Jahr.
Das war letztes Jahr.
Entschuldige. Ich hoffe, dass jetzt die nächsten Trainer, die jetzt die U17 haben, natürlich Meister werden. Ja. Ich glaube, dass die Mannschaft auch ein gutes Potenzial hat. Aber wir haben auch gemerkt, dass das Meisterwerden in der Landesliga in der U17 auch nicht gerade einfach ist. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wie ist das so für dich gewesen? Ich meine, du kommst aus dem Profi-Leistungs-Jugendbereich. So, und dann kommst du ja zu Göttingen 05. Wir sind gerade so ein bisschen weiter weg vom Profibereich, Leistungsbereich. Nichtsdestotrotz ist da natürlich ganz viel engagiertes Ehrenamt, aber das ist schon eine Umstellung. Ne? Du hattest ja in Hannover selber als Spieler ein Team hinterm Team und dann gab es garantiert noch ein Team hinterm Team hinterm Team. Und hier machst du alles selber. Vom Brötchen schmieren wahrscheinlich bis hin zum Hütchen aufstellen und dann die Pässe musst du dich auch noch drum kümmern und so weiter und so fort. Ist das nicht schon ganz schön eine Umstellung?
Ja, ich erinnere mich an das erste Spiel, was ich mit der U16 bestritten hatte und ich war es gewohnt, dass meine Schuhe geputzt auf dem Platz standen. Waren sie natürlich nicht, ich habe die immer selber geputzt, aber es war irgendwo ein Auswärtsspiel, ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Und dann hieß es, Mensch, haben wir eigentlich Trikotstrainer? Und ich sage, was fragt ihr mich das? Also
wo ist euer Zeug? So,
und dann, der Trainer, wir brauchen noch Trikots. Und, ja, wie jetzt? Keine Ahnung. Und dann meldet sich irgendein Vater, ja, ich habe hier irgendwelche Trikots mitgenommen, wollt ihr die haben? Und dann kam der, dann habe ich gesagt, zieht euch die mal an. So, ne? Und dann kam der Nächste, sag mal, wie ist denn das mit dem Spielbericht? So, welcher Spielbericht? Also sowas gibt es? Also ich war totaler Novize und ich habe das, also das war für mich wirklich wie schwarz und weiß irgendwie. Also und doch war es schön, es war trotzdem Fußball und trotzdem 11 Mann auf dem Platz und das ist eben das, was auch im NLZ gleich ist. Mhm. Auch das war irgendwie skurril und lustig. Und auch das war auch das, was mir gut tat. Das ist eben nicht mehr Profifußball. Mhm. Und ich muss auch ganz klar in aller Deutlichkeit sagen, wir sind hier auch weit entfernt vom Profifußball. Und ich kann auch immer nur daran appellieren, dass wir hier natürlich super Arbeit machen können, aber dass wir einfach immer noch weit vom Profifußball entfernt sind und es auch noch lange Zeit bleiben. Und das ist auch gut so, wenn wir uns so begreifen. Im Profifußball und Leistungsfußball, da geht es nochmal teilweise ganz andere Wege.
Ja, Genau.
Ja,
da braucht es auch noch ganz andere Maschinen, um diese Wege überhaupt zu bauen. Ja, absolut. Ne? Also das fängt mit Geld an und gehört mit allen, ach, da, ihr wisst es selber draußen an den Radiogeräten, wie weit wir weg sind. Genau, aber das finde ich ganz nett von dir, dass du sagst, irgendwie, dass es, das erdet ja auch nochmal so ein bisschen. Ne? Das öffnet ja auch vielleicht nochmal so einen Blick für, woraus bestehen eigentlich 99% des deutschen Fußballs, nämlich aus den Amateurbereichen. Da sind manche pfiffiger, manche weniger pfiffig, manche haben eine bessere Grundvoraussetzung, manche nicht. Also unterscheidet sich auch noch ein bisschen in der Stadt, bis da auf dem Dorf. Das sind ja alles so Aspekte. Du hast ja wahrscheinlich auch jetzt viele Dorfvereine kennengelernt und so. Ne? Da läuft das nochmal ganz anders ab. Ich will nicht sagen besser, schlechter, einfach nur anders und so. Aber schön, dass sich das offenbar nicht abgeschreckt hat.
Überhaupt nicht.
Und wie ist es denn dann jetzt gekommen nach der U17, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt gehe ich mal den nächsten Schritt hoch. Hast du das gesagt oder ist man auf dich zugekommen?
Um Gottes Willen. Ja? Um Gottes Willen.
Also okay, ich habe schon eine grobe Ahnung, wie das gelaufen ist. Aber erzähl dich.
Nein, ich habe mich natürlich persönlich beworben. Nein, Spaß. Also ich habe eigentlich schon sehr, sehr früh mitgeteilt, dass ich in diesem Jahr, also im Jahr dieser Saison nichts mit Fußball zu tun haben möchte, weil ich ganz klar gesagt habe, Leute, ich mache gerade schon wieder so viel Fußball, das wollte ich eigentlich gar nicht.
Und, du meinst jetzt die laufende Saison,
ja.
1920?
Ja, exakt. Und okay. das habe ich, glaube ich, schon im November vor jetzt einem Jahr gesagt, weil für mich ist es wichtig, dann auch die klaren Sachen auch schon früh mitzuteilen, damit man früh planen kann. Und für mich stand eigentlich fest, dass ich eben auch mal einen richtigen Urlaub mache und auch mal richtig in Urlaub fahre. Und ich hatte das eigentlich irgendwie so im Kopf. Und dann kam irgendwie, vor allem Thorsten Richter auf mich zu und sagte,
der Präsident von Göttingen.
Genau, und und Hartwig, und wir unterhielten uns irgendwie bei einem U19-Spiel und die sagten dann irgendwie, Mensch, wie wär's, wenn du das nicht einfach mitmachst in der nächsten Saison? Und ich habe denen erstmal einen Vogel gezeigt und gelacht, weil, also das war für mich völlig, völlig außer Frage. Also auch in meinem Alter, das keine Chance. und außerdem hatte ich ja sowieso im Kopf, keinen Fußball zu machen. Und habe das auch eher als Witz abgetan. Ich glaube, das war es auch in dem Moment. Und haben wir uns nochmal irgendwie unterhalten und dann war das wohl doch irgendwie ein bisschen ernster. Weil eben auch der Verein den Plan hatte, eben eine junge Mannschaft zu etablieren. Und sie meinten genauso, ein junger Trainer passt zur jungen Mannschaft. Und da habe ich gesagt, ja, Mensch, also wenn ihr mir das zutraut, das ist schon mal eine große Ehre, aber ich muss da erstmal überhaupt drüber nachdenken, ob ich mir das überhaupt zutraue. Habe dann natürlich auch mit Dani kam dann auf mich zu, also Daniel Wasshausen, für die es nicht wissen, ist der Vizepräsident und ja. Und mein Rechtsverteidiger. Ja. Und der hat mich dann tatsächlich eigentlich total geil überzeugt, indem er von Anfang an gesagt hat, was alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Und ich habe natürlich auch meine Meinung gehabt und ich hatte einen riesen langen Zettel, wo ich gesagt habe, Mensch, das müsste man eigentlich ändern. Und er hat mir eigentlich schon alle Punkte von vornherein von diesem Zettel abgenommen und ich konnte noch sagen, ja, cool. Und das ist natürlich das eine. Und das zweite war, dass ich von Anfang an gemerkt habe, dass der Verein sich verändern möchte. Und habe ich lange nochmal nachgedacht, auch meine Freundin natürlich gefragt, ob sie da auch mitgehen würde, dass ich da wieder so viel Zeit rein investiere. Habe dann aber auch gemerkt, dass ich davon schon irgendwie, gerade von diesem Projekt, dass man etwas Nachhaltiges entwickeln kann, davon war ich begeistert. Mhm. Und ja, im Endeffekt war es eben das, was ich mir dann auch einholen musste. Oder ich habe mir dann natürlich erstmal gefragt, wie groß ist denn überhaupt der Rückhalt? Würdet ihr das auch wirklich zu 100% durchziehen, was ihr hier angedeiht oder was ihr hier denkt? Und man hat mir dann eben auch versichert, dass wir das eben auch mit aller Konsequenz dann auch durchziehen wollen.
So ist es also dazu gekommen, dass du dann letztendlich gesagt hast, okay, also du bist ja sonst ein sehr konsequenter junger Mann offensichtlich. Irgendwie in dem Fall warst du zum Glück nicht so konsequent. Hast gesagt, okay, ich mache es dann trotzdem. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie dieses Gespräch mit Daniel gelaufen ist, weil wir haben ja, du hast es vorhin ja schon angedeutet, mit Daniel Washausen, einen Vizepräsidenten, das ist wahrscheinlich auch relativ ungewöhnlich für auch für den Amateurbereich, der ist mal gerade, was ist der, 26, 27?
Ist ja für die Post eigentlich auch ziemlich jung.
Das passt ja gerade alles zusammen. Ne?
Die junge Revolution hier. Ja, ich glaube, ihr seid euch auch nicht ganz wesensfremd.
Nein, so bin ich, das haben wir auch schon feststellen müssen. Ne?
Ich glaube auch, ihr kommuniziert ganz gut. Kriegt ihr denn das immer ganz
was,
gut
was hin? Was auch nicht immer gut ist vielleicht.
Ja, aber erstmal ist es ganz gut, dass es gut ist. Irgendwie ja, das Schlechte
es gibt
ja
doch genug Reibungsfläche im Verein, keine Sorge.
Ja, das ist immer gesund.
Aber ihr kriegt das schon noch immer gemeinsam hin, dass ihr dann sagt irgendwie, oder dass er dann sagt irgendwie, jetzt redest du mit dem Vizepräsidenten und jetzt redest du mit dem Rechtsverteidiger. Das ist ja auch nochmal eine ungewöhnliche Konne.
Ja, er redet ja auch manchmal mit dem Trainer und ja. Also sicher, also Daniel ist intelligent genug, um zu wissen, dass er manchmal Spieler ist und manchmal Präsident und ja, das schätze ich an ihm sehr. Und ich habe großen Spaß mit Daniel hier bei den Herren.
Das glaube ich. Gut, alter Spieler, 20 nach 7 irgendwie. Ja, wir sind noch nicht mal ansatzweise auf die Derbys eingegangen. Okay.
Ach du Schreck. Ja. Ja. Ach
du Schreck. Jetzt wollen wir wirklich
gibt's
mal anfangen.
Gibt's hier noch andere Fragen?
Nee, jetzt gehen wir mal rein. Nee, wir machen ein kurzes Musikstück und dann gehen wir rein in die Saison. Mit der Vorbereitung, wie hast du das angefangen? Auch mit der Bildung der Mannschaft, da gab es einen großen Bruch drin.
Mhm. Genau, damit können wir doch vielleicht anfangen. Der Bruch der Mannschaft, Aufbau mit der Jugend und ja, vielleicht nochmal, also sagen wir mal so, der durchschnittliche Fußballer sagt ja immer gern so, also jeder, der auch im Amateurbereich, ne, auch im unterklassigen Amateurbereich, ist ja so guter Jugendspieler und dann kommt er in den Herrenbereich und da stehen da die abgewichsten alten Herren rum, stehen dann auf dem Fuß und da hat man erstmal ein Jahr, sich durchzubeißen. Ne? Ist eine Binsenweisheit, die aber oft ja auch stimmt, glaube ich. Und jetzt sollte auf einmal so eine ganze Dreiviertelmannschaft kommt aus der Jugend hoch, soll uns in der Landesliga halten. Minimum.
Ja.
Und da haben natürlich alle gesagt, oh, interessantes Experiment. Auch ich war da sehr skeptisch, musste mich aber nach den ersten Spielen ein bisschen zurücknehmen, wenn ich auch noch nicht ganz von dem Standpunkt abweiche. Aber das könnte vielleicht der Einstieg sein, nach dem folgenden Musikstück, wie du das siehst. Und währenddessen erklären uns die Chefdenker in dem musikalischen Beitrag, ich habe dir im Burger King die Abseitsfalle erklärt, diesen musikalischen Beitrag.
Und jetzt reden wir hier schon wieder über ganz alte Sachen.
Ganz andere Geschichten.
Genau, die Frage.
Der Einstieg, du erinnerst dich wahrscheinlich noch sehr genau an den Einstieg. Der Bruch, so viele Jugendspieler hochzuziehen in den Herrenbereich, kann das hinhauen? Mit einer Mannschaft, die zu dreiviertel aus Jugendspielern steht, technisch gut ausgebildet ist, offensichtlich weiß, wie man den Ball behandelt und auch als Mannschaft zusammenspielt, aber trotzdem gegen Herren im Spiel muss. Körperlich eine andere Geschichte. Deine Einschätzung, deine Meinung allgemein und speziell natürlich zu der Mannschaft, die dir zur Verfügung steht.
Also ich glaube an jeden Spieler in dieser Mannschaft und ich glaube vor allem daran, dass wenn man ein System hat, dass jeder Spieler eine Aufgabe hat, die er zu erfüllen hat. Und im Endeffekt, wenn jeder Spieler diese Aufgabe weiß, dann ist es egal, ob der 29 ist oder 18 ist, dann wenn er diese Aufgabe vor Augen hat und umsetzt, dann wird er diese Aufgabe eben auch performen können. Und ich finde, das sieht man auch ganz gut. Und insbesondere bei dem Jahrgang, den wir eben in der Großzahl auch hochgezogen haben, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil diese Mannschaft schon seit x Jahren miteinander, seit tatsächlich der Gründung des ersten SC zusammenspielt. Und da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, dass eben auch Mannschaften, die eben super zusammenhalten, teilweise Mannschaften schlagen, die eben mehr aus Individualisten bestehen. Das ist auch der Grund, warum wir ganz klar in der Saison Planung vor allem auf Charaktere gesetzt haben, um einen super Mannschaftszusammenhalt von Anfang an hier gewährleisten zu können.
Es ist ja nun so, die Es gab ja auch Hintergründe dafür, dass es so einen Bruch gab. Ne? Also das Ausscheiden von Michael Wucherpfennig hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass es auch auf der finanziellen Seite natürlich nicht mehr so viel Geld zur Verfügung gestanden hat. Das heißt, der Verein musste sich auch was überlegen, wie er denn mit dieser neuen Situation umgeht. Und eine Möglichkeit ist natürlich dann, da auf die Jugend zu setzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, du hast es in der Zwischengespräch kurz erwähnt, dass du in der gesamten, dass du Teile der Planung wegen Physikum lernen auch gar nicht so richtig mitmachen konntest.
Doch, die konnte ich schon mitmachen.
Du konntest schon mitmachen. Ah, okay.
Die habe ich auch schon sehr aktiv mitgemacht, aber es war schwierig.
Okay, es war eine Doppelbelastung sozusagen.
Ja, aber Doppelbelastung bin ich ja gewohnt. Also ich war schon sehr, sehr aktiv in der Saisonvorplanung beteiligt. Da habe ich schon auch meinen Finger immer wieder in Bewegung gesetzt. Und
weil worauf ich hinaus wollte, ist. Als ich dann so ein bisschen so mitbekommen habe, so in welche Richtung das hingeht, da dachte ich mir, okay, wie kann das funktionieren, wenn da so ein Block von Jugendlichen hochkommt, die sich seit langer, langer Zeit kennen und die treffen noch auf so einen restlichen Haufen von alten Männern, Anführungsstriche oben, also ne, die schon gestandene Leute sind, Oberliga, Regionalliga erfahren zum Teil. Kann das klappen? Normalerweise ist es ja so, dass sich die 3, 4 A-Jugendlichen, die vielleicht hochgezogen werden pro Saison im Regelfall natürlich erstmal unterordnen müssen, wieder anfangen müssen, Taschen zu schleppen oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber ich könnte es mir fast vorstellen. Und jetzt ist das ja eine wirklich neue Situation. Und auch für die Alten ist das eine neue Situation. Wie habt ihr das hingekriegt? Oder habt ihr das hingekriegt?
Ja, wir haben es hinbekommen. Das haben wir mal vorweggegriffen. Und das ist ja die Frage, die ich beziehungsweise die wir uns in der Vorbereitung der Saison von Tag 1 gestellt haben. Oder die habe ich mir gefragt, als mir Thorsten Richter das erste Mal irgendwie die Idee in den Kopf gepflanzt hat mit dem Herrentrainer. Ich bin also es war eine sehr, sehr große Herausforderung, zu überlegen, welche Spieler passen in dieses Konzept. Und welche Spieler vielleicht auch nicht. Und daran galt es eben tatsächlich, die Spieler schon wirklich auszuwählen. Weil man hatte eben natürlich nicht mal das finanzielle Budget. Und man konnte eben nicht alle Spieler halten, das war ganz klar. Und so musste man eben ganz klar auch sagen, den müssen wir halten, weil er eben nicht nur gut spielt, sondern eben auch dieses Konzept mitgeht. Und das ist es eben, was wir in vielen Gesprächen vor der Saison abgeklärt haben. Und
das heißt, ihr seid auch auf die alten, also auf die etablierteren Spieler, ich nenne sie jetzt erstmal so, zugegangen, habt gesagt, hier, pass mal auf, Leute, nicht nur, dass ihr jetzt weniger Geld kriegt, sondern ihr seid bald irgendwie Teil eines Flohzirkus. Ne?
Ja.
Gar nicht despektierlich gemeint.
Witzigerweise.
Hast du Bock drauf?
Exakt so liefen teilweise Gespräche ab, ja. Jeder muss doch vor der Saison wissen, was ihm passiert. Und wenn jemand nur zu 99% sicher ist, dass er das mitgeht, dann ist das ein Prozentpunkt weniger. Denn dieses Projekt, was wir haben, das funktioniert nur durch Überzeugung, dass wir auch wirklich dran glauben, dass es umsetzbar ist. Und wenn ein Spieler daran nicht glaubt, dass es funktionieren könnte, dann haben wir ein großes Problem, weil dann würde eben die Mannschaft als Gefüge vielleicht bröckeln. Aber ich weiß zu 100% und dass da jeder dran glaubt und ich weiß, wie die Jungs ticken. Und ich finde es unglaublich zu sehen, wie gerade die alten Spieler dieses Projekt tragen. Also gerade einen Kapitän P. Furch oder halt auch ein Medi, mit denen wir halt auch, wo ich mich natürlich, ich kannte die ja auch vorher als, oh, die waren schon etabliert und so weiter und hatte natürlich auch großen Respekt vor ihnen und habe ich natürlich immer noch. Und trotzdem weiß ich, dass sie jetzt also unglaublich davon auch brennen und dieses Projekt auch total mittragen und leidenschaftlich mitkämpfen.
Das ist auch echt was Neues für dich. Ich habe da auch den Eindruck, ich habe neulich so Medi im Kreise von, ich glaube, den ganzen 90-Jährigen gesehen. Und er fühlte sich, also ich hatte so den Eindruck, zumindest von seiner Mimik her etc., er fühlte sich tatsächlich wohl.
Ja.
Ich glaube, er hat für sich selber jetzt beschlossen, ich beende wahrscheinlich meine Fußballkarriere bei Göttingen 05, zumindest mal den höheren Niveau, wenn nicht auszuschließen, dass er noch irgendwann nochmal so zweite KK oder erste KK irgendwann nochmal spielt. Aber sowas, den bisschen leistungsorientierteren Bereich angeht. Und das macht er auf eine sehr entspannte Art und Weise und sagt irgendwie, also so habe ich den Eindruck, ich freue mich drauf, dass ich mit jungen Leuten was zu tun haben kann.
Ja, Medi ist überragend. Also alle, ich kann das von allen meinen Spielern nur sagen. Sind, es macht mir einfach unglaublich Spaß, mit allen Persönlichkeiten neben dem Platz in der Kabine zu sein, aber auch auf dem Platz, weil dann auch alle wissen, jetzt geht's zur Sache und jetzt wird gearbeitet. Und ja, die Fragen müsste dann, denke ich mal, Medi persönlich in der nächsten Sendung stellen.
Ja, das können wir nochmal machen.
Also ich finde das ganz gut. Machst du einen Eindruck, als wenn du einen Plan hast, und ich finde die Herangehensweise ganz gut, diese Aussage, die du gesagt hast, muss ja jeder wissen, was auf ihn zukommt, finde ich goldrichtig. Offenen, ehrlichen, respektablen Umgang, im gegenseitigen, halte ich, glaube ich, für auch eine Basis oder eine wichtige Basis, um erfolgreich arbeiten zu können. Wie sieht dein Plan ein bisschen konkreter aus? Wo sind deine Schwerpunkte? Sagst du, also muss diese manche, also um die persönlich zusammenzubringen, das ist, glaube ich, schon mal, sagen wir mal, ein großer, wichtiger Teil gegangen. Entwickelt sich natürlich so eine Mannschaft immer noch, aber um die überhaupt zusammenzubringen, den Start zu machen, meinst oder wo liegt dein Schwerpunkt jetzt eher für den taktischen Bereich oder wo liegen deine Schwerpunkte? Wie sieht deine Trainingsschwerpunkte, sehen die aktuell gerade aus?
Und als ergänzende Frage dazu, sind die eher von deiner Trainer-B-Lizenz geprägt, diese Ideen, oder sind die eher aus dem Grund deiner eigenen Erfahrung geprägt?
Beides gute Fragen. Also ich habe ja schon anfangs erwähnt, dass die Spieler, gerade die jungen Spieler, dann super spielen, wenn sie eine Leitlinie haben, an der man sich orientieren kann. Das ist halt auch für mich die Idee, dass du im Endeffekt jeden Spieler auf eine Position stellen kannst, aber wenn dieser Spieler weiß, wohin er läuft, dann funktioniert im Anführungszeichen, dann funktioniert dieser Spieler. Natürlich gibt es dann individuelle Unterschiede, zum Beispiel wie schnell er dahin läuft. Aber für mich steht das System, ein Spielsystem, ob es ein Pressing oder ein Offensivkonzept ist, das steht im Vordergrund. Und dann haben wir natürlich, also ich habe verschiedene Trainingsgrundsätze, und für mich ist immer das Training, muss immer eine taktische Komponente haben, die sich ganz klar an unseren Spielsystem orientiert. Wir haben sehr viel anfangs im Pressing und Gegenpressing gearbeitet und sind dann aber auch jetzt schon übergegangen, um eine Spielidee mit Ball zu entwickeln. Und jetzt wird es daran gehen, das immer weiter zu verfeinern. Und vor allem jetzt wird es die nächste Trainingswoche eher um das Spiel in der gegnerischen Hälfte gehen, worum es jetzt noch nicht so viel ging. Aber wir haben ein ganz klares System, was vorgegeben ist. Und jeder weiß im Endeffekt, oder jeder müsste zumindest wissen, im Endeffekt, wenn da der Ball ist, muss ich in der Spielsituation hier stehen. Und das ist eine ganz große Sache, die ich weniger bei der B-Lizenz gelernt habe, sondern einfach durch meine Spielerstation aufgesogen habe. Und ich war auch immer der Typ Spieler, der auch immer Verantwortung übernommen hat. Und mich konntest du damit kitzeln, indem du mich nach dem Training rausgenommen hast und mir noch stundenlang Videomaterial gezeigt hast von Spielsystemen, wie man den Gegner besser überlistet.
Jetzt muss ich mal so eine, das ist keine richtig blasphemische Frage, aber so mal so eine vielleicht ein bisschen kritische Frage stellen. Besteht eventuell das Risiko, dass du aber damit unsere Spieler, die ja eigentlich nur Landesliga-Niveau haben, überforderst, wenn du sozusagen Elemente und Konzepte aus deiner Bundesliga-Jugenderfahrung mit runterziehst in die Landesliga?
Das Schöne ist, dass in dem Bereich Bundesliga und Landesliga, die sich gar nicht so unterscheiden. Okay. Insbesondere die Köpfe der Spieler sich nicht unterscheiden. Sicher hat man in der Bundesliga viel mehr Zeit, Systeme zu entwickeln. Und sicher war es auch so, dass man, also zum Beispiel bei Wolfsburg konnten wir auf Anhieb 6, 7, 8 verschiedene Systeme spielen. Und auch ich sage nicht nur, ein System ist nicht nur, man malt jetzt mal was an die Tafel und sagt, so lauft ihr jetzt, und man muss es ja auch eintrainieren und einstudieren. Und das sind ja ganz, ganz spezifische Abläufe. Ich glaube, das ist natürlich der Unterschied, dass wir in der Bundesliga vielleicht, also dass die Teams in der Bundesliga deutlich variabler sind und auch innerhalb eines Spiels teilweise 6, 7, 8 Mal umswitchen können. Und dass wir eben wohl eher das eine System spielen. Aber wenn wir das super spielen, dann glaube ich fest daran, dass wir auch insbesondere über Taktik auch Gegner besiegen können.
Okay, jetzt würde ich anfangen, langsam mal wirklich in Richtung Saison zu kommen.
Ja.
paar Worte zu der Vorbereitungsphase. Die lief ja sozusagen aus meiner Sicht heraus. Ihr habt ein Trainingslager gehabt einmal und dann hattet ihr, glaube ich, 4 oder 5 Testspiele, allesamt gegen Bezirksligisten. Davon wurde die eine Hälfte gewonnen und die andere Hälfte verloren. Dein Fazit von der Vorbereitung und was würdest du eventuell anders machen?
Also erstmal, das überragend war das Trainingslager und da nochmal vielen, vielen Dank auch an die Fans, weil wir das durch die Fans ermöglicht bekommen haben. Und im Trainingslager ist natürlich das Team unglaublich zusammengewachsen, aber für mich ist es auch immer ganz entscheidend, auch eben an den taktischen Grundsätzen richtig detailliert zu arbeiten und auch wirklich einen richtigen Crashkurs innerhalb von 2 Tagen zu geben. Das kann man optimal in einem Trainingslager, wo man eben auch mal weg ist von Göttingen. Und wir haben die ersten 2 Wochen viel an der Taktik gearbeitet. Und ich denke, in den Testspielen hat man gesehen, wie sehr sich etwas entwickeln muss erstmal. Und ich glaube auch fest daran, dass wir auch jetzt noch nicht an dem besten Stand sind, wie wir irgendwann mal spielen werden können. Und das ist da eigentlich auch das Schöne, dass man sagt, die Leistungskurve, auch wenn man jetzt hin und wieder mal ein besseres oder ein schlechteres Spiel hat, im Endeffekt muss die Leistungskurve von der Spielart immer nach oben zeigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie Richtung Saisonende eben immer weiter nach oben zeigen wird. Und das ist eben das Entscheidende, wo wir drauf hinarbeiten.
Okay, das heißt, du misst den Ergebnissen natürlich auch gar nicht so richtig viel Bedeutung bei, sondern du guckst eher, inwieweit haben die Spieler schon das angefangen zu übernehmen,
sicher,
was sie eigentlich von denen wollen.
Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch Ergebnisse holt, wie man auch in den Derbys sieht. Nur alleine gut zu spielen bringt im Endeffekt nichts. Das ist natürlich eher ein Ansatz des Jugendfußballs, wirklich sich nur an Ergebnissen zu orientieren, weil ich mir auch ganz klar bewusst ist, dass man eben auch Punkte braucht, um positive Stimmungen zu behalten und auch zu zeigen, unser Weg ist der richtige Weg. Und doch halte ich ist jetzt gerade noch für den richtigen Weg zu sagen, wir orientieren uns daran, dass wir eine Entwicklung haben. Und aus der Entwicklung, wenn man etwas geschaffen hat, dann kommt der Erfolg zwangsläufig. Und das habe ich tollerweise in der U16 sehen können, wo wir in der Hinrunde tatsächlich nur einen einzigen Punkt geholt haben. 4 Punkte haben wir geholt, aber gut, den Sieg haben wir geholt gegen Rammelsberg, die nicht ein Spiel gewonnen haben. Und in der Rückrunde haben wir dann 5 Spiele in Folge gewonnen gegen Mannschaften, die dann am Ende Meister wurden. Und das hat mir da schon gezeigt, es funktioniert, wenn man weiterentwickelt und Abläufe einstudiert. Und vor allem auch die Stimmung im Team positiv hält. Und das war eben, was dann die Kriterien, wonach wir den Kader ausgesucht haben, wonach wir jetzt trainieren. Und natürlich hoffen wir, dass es auch diesmal funktioniert.
Vor dem ersten Saisonspiel habe ich mir angeguckt, sozusagen, wie sieht denn der Plan für August eigentlich aus? Ne? 3 Auswärtsspiele, ne? Aufsteiger, Gitter, da haben wir selten was geholt irgendwie. Und Länge, da ist sowieso eine eigene Nummer. Und dann kommt Vossfelde und das Derby gegen die SVG. Dachte ich, und dann war ich bei den ein oder anderen Testspiel, habe ich gesagt, wenn es richtig scheiße läuft, stehen wir Ende August mit 1, vielleicht 2 Punkten da und zählen das Tabellenende. So, und wusste überhaupt nicht, wo die Mannschaft so leistungsmäßig steht. Das als Außenstehender, du wusstest es wahrscheinlich wesentlich besser. Mich haben diese ersten 3 Auswärtsspiele unglaublich überrascht, sozusagen, dass wir die gleich mit 7 Punkten abgeschossen haben. War das für dich auch überraschend oder wusstest du das schon?
Ganz ehrlich, ich kann deine Gedanken sehr gut verstehen, weil natürlich auch wir gesagt haben, boah, das wird hart. Also 3-mal auswärts und dann kommt 2 Top-Gegner. Das ist sicher, dass wir sind vom Schlimmsten natürlich ausgegangen und trotzdem war uns klar, wir werden jedes Spiel spielen und was am Ende dabei rauskommt, das wird man dann erstmal sehen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle Spiele und vor allem die Entwicklungen auch immer mit Realismus betrachten. Dass wir diese 7 Punkte geholt haben am Anfang, war super und wir haben auch gute Leistungen gezeigt. Und trotzdem müssen wir uns in den Kopf rufen, dass das jetzt nicht jedes Spiel so läuft und auch gegen vermeintlich schlechtere Gegner, dass man auch gegen vermeintlich schlechtere Gegner mal einen Punkt lässt. Das ist ganz, ganz normal, insbesondere mit einer jungen Mannschaft. Und ich glaube, dieser Realismus, der wird uns sehr, sehr gut tun, wenn wir den auch durch den Verein hinweg so prägen. Und natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Punkte geholt haben und auch im Pokal dann auch zweimal weitergekommen sind. Die letzte Woche war natürlich brutal. Das war uns auch vor der Woche auch schon sehr bewusst. Mit Vosfelde kommt ein Gegner, der für mich auch mit unter die ersten fünf gehört, auch schon aus den letzten Jahren. Den wir auch gut bespielt haben. Dann teilweise, ja, drei Gegentore sind natürlich zu viel. Aber auch gut gespielt haben, uns am Ende auch nicht belohnen. Ja, und dann kommt eben auch zweimal das Derby. Und auch da wussten wir, dass es unglaublich hart wird, dass da ein richtig starker Gegner kommt. Und im Endeffekt sieht man jetzt aus der letzten Woche, natürlich sagt man, wir haben jetzt Scheiße, wir haben drei Spiele, drei Niederlagen gehabt. Und trotzdem fühlt es sich jetzt nicht so an, als wären wir dreimal chancenlos gewesen. Und das ist für mich das Wichtige, was ich aus dieser Woche mitnehme. Und trotzdem immer mit dem Realismus, wir brauchen trotzdem die Punkte. Ja, das ist natürlich auch ganz klar. Aber gut, wir hoffen, dass wir sie in den nächsten Spielen holen können.
Man könnte nicht rückblickend sagen, ein bisschen gemein jetzt, ne? Die ersten drei Spiele sind jetzt, wenn man jetzt mal aktuell aufs Tableau guckt, nicht die stärksten Gegner gewesen, tabellarisch eher aus dem Tabellenkeller, sogar von ganz unten, bisher Costa zum Beispiel. Und mit SVG und Vosfelde, du hast angedeutet, natürlich favorisierte Teams, also auch was das Titelrennen angeht. Das Vosfelde-Spiel hat mich so ein bisschen überzeugt. Das hat mich so ein bisschen gerockt, muss ich sagen. Also natürlich waren das ein oder andere Mal auch hinten das Scheunentor nicht ganz zu. Aber die sind natürlich offensiv auch sehr stark mit dem Reichelt oder wie er hieß, haben natürlich auch einen super Spieler gehabt. Der 14er hinten, dieser Riesenbaum, der trotzdem total beweglich war, den hätte ich am liebsten geholt. Die beiden alleine waren schon mega stark, ja. Aber trotzdem fand ich es super, dass ihr euch auch von diesem frühen Gegentor habt nicht so beeindrucken lassen. Frühe Gegentor, als zweite Minute hat es gleich geklingelt. Und ihr, gut, vielleicht kam es euch auch entgegen, weil der Gegner selber auch offensiv gespielt hat und ihn mitgespielt hat und sich nicht nur hinten reingestellt hat, aber trotzdem habt ihr ziemlich reif gespielt, fand ich. Und was mich auch, eine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, ist natürlich elementar wichtig, aber was mich schon ein bisschen beruhigt hat, ist, dass ihr auch gegen starken Gegner ein halbwegs sicheres Passspiel habt, was mich im letzten Jahr zur Verzweiflung getrieben hat, dass ja so ein Kurzpass auf 3 Meter Höhe nicht zum Mann gekommen ist. Das fand ich schon beeindruckend. Also gegen so einen starken Gegner so doch gut aufgetreten zu sein, ich weiß nicht, hat es der Mannschaft auch ein bisschen Sicherheit gegeben, trotz der Niederlage, aber offensichtlich seid ihr in der Lage, ja da mitzuhalten.
Also ich ziehe aus der Woche eigentlich eher den Schluss, dass wir unsere Spiele gegen die aus den unteren Rängen einfach gewinnen müssen, um die Punkte zu holen, aber dass wir auch fähig sind und das ist das Tolle, spielerisch gegen Mannschaften wie SVG oder Vosfelde spielerisch zu punkten. Und ich habe die Philosophie, ich mag es nicht, sich zu verstecken. Und ich mag es überhaupt nicht, sich irgendwie hinten reinzustellen und sagen, wir spielen jetzt auf ein Ergebnis. Ich mag es mutig zu spielen, ich mag es offensiv zu spielen und ich mag es auch attraktiven Fußball zu spielen, weil das ist das, warum alle bei uns hingehen und warum auch alle euphorisiert sind. Und dass man dann eben auch mal ein, zwei Gegentore mehr kriegt, dann ist das halt mal so. Wichtig ist für mich, dass wir immer zeigen, zu jedem Zeitpunkt, dass wir alles geben. Und das ist, wenn es jetzt nur 1 steht, dass wir dann trotzdem aufs 1-1 gehen. Und wenn es 1-1 geht, dann sollen wir dann aufs 2-1 gehen. Mhm. Und ich finde, dass der Spielstil auch so ein bisschen der Mannschaft entsprechen muss, dem Charakter der Mannschaft entsprechen muss. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Mannschaft könntest du nicht erzählen, wir verteidigen jetzt nur.
Ja. Ich weiß gar nicht, nee, ich fange jetzt erst doch schon mal mit ein bisschen so den Blick auf die Mannschaft an. Wenn ich mir jetzt von außen das jetzt mal so angucke, ich meine, ihr seid ja offensichtlich noch so im Lernprozess. Eigentlich könntet ihr wahrscheinlich noch 3-4 Wochen Vorbereitungsphase gerne noch mal mehr haben.
Gern.
Gibt es jetzt nicht, ihr müsst jetzt im laufenden Spielbetrieb lernen. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil, wir haben es schon mehrfach angesprochen, die Punkte jetzt auch schon gesammelt werden müssen, die gegen für den Nichtabstieg einfach notwendig sind. Und kein anderes Ziel kann es erstmal die Saison geben, als den Nichtabstieg, finde ich persönlich. Ne? Nach oben gerne alles, aber erstmal nicht absteigen. Ja. Trotzdem habe ich den Eindruck, gibt es 2 Baustellen in dieser Mannschaft. Von meinem Warte aus ist das Spiel nach vorne bis zum 20er gut. Danach wird es dünn. Und hinten ist, finde ich, sozusagen eine gute Viererkette immer noch nicht gefunden. Liegt das jetzt daran, dass du auch teilweise schon wieder anfangen musstest zu wechseln aufgrund von Verletzungen? Oder sind das tatsächlich noch Baustellen, an denen du da arbeiten musst?
Sicher sind das Baustellen, die wir arbeiten müssen. Das hast du schon, denke ich, auch sehr richtig gesehen. Also gerade nach vorne hin, daran werden wir jetzt gerade auch sehr, 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 sehr viel arbeiten. Im Endeffekt natürlich ist auch Moritz gerade verletzt. Und es fehlen uns trotzdem
die Leute noch da draußen am Radio. Wie lange ist er noch verletzt?
Wahrscheinlich noch 2 Wochen in etwa. Das natürlich, also jeder weiß, wie viele Tore Moritz in der letzten Saison noch geschossen hat.
Wir reden von Moritz Bartels, ne?
Ja. Genau.
Auch die nicht eingeweihten und, neuen Studentinnen, den Göttingen.
Aber und trotzdem sage ich auch immer wieder, es ist mir prinzipiell jetzt erstmal egal, wer da steht. Weil ich vertraue jedem, der da jetzt gerade spielt. Und die geben auch alle 100%. Und das ist für mich erstmal der aller wichtigste Schritt. Und ich glaube schon, dass wir da Nachholbedarf haben. Aber das liegt auch teilweise daran, dass wir das noch nicht zu 100% trainiert haben, wie wir dann wirklich aufs Tor gehen. Und das werden wir jetzt machen. Und ich hoffe, dass sie auch das dann umsetzen können. Weil alles ist eben eine Sache der Übung. Und defensiv, da gibt es auch immer wieder ein paar individuelle Fehler, die immer wieder auftreten. Und da glaube ich auch tatsächlich, dass Erfahrung gerade in der Innenverteidigung und in der Außenverteidigung im Zentrum, also dass gerade im Defensivbereich die Erfahrung wirklich viel zählt. Ich setze aber auch darauf, dass wir eben die Erfahrung sammeln.
Weil ich glaube nämlich, ganz kurz, weil glaube ich gerade Erfahrung im defensiven Bereich, du kannst zwar gegen Standards trainieren, ne? Also wie positioniere ich mich bei gegnerischen Freistößen, Eckstößen und so, und was mache ich, wenn da so ein 2,50 Meter Riese wie Duell vorne steht, wie verhindere ich, dass der Kopfball kommt? Aber du hast natürlich vollkommen recht. Solche alten, ausgebufften Hasen, kannst du ja gar nicht vorher taktisch sozusagen, du kannst den vielleicht einstellen, aber der macht ja plötzlich eine Bewegung links, das nächste Mal macht er die Bewegung rechts, und das weiß ja, ein Innenverteidiger kann ja wirklich nur aus Erfahrung lernen, wie kriege ich den.
Aber ich habe trotzdem lieber zwei wilde Hasen, die super Charaktere sind, als einen ausgebufften Hasen, der das System nicht mitspielt.
Auch das ist total richtig.
Und gerade diese Leute, die musst du auch erstmal finden. Und der Charakter und gerade den Wille am Arbeiten, das ist das, was uns auszeichnet. Und da muss ich auch ehrlich sagen, sind wir auch auf den Positionen super ausgestattet. Und das ist auch das, wo ich sage, das ist das, worauf wir aufbauen werden. Und wir werden halt daran arbeiten.
Ja. Wille, Charakter, nochmal ganz kurz drauf eingestiegen. Ich vermute mal so ein bisschen, die Mannschaft hat das natürlich auch positiv geschluckt, die ersten 7 Punkte. Und jetzt 3 Spiele ohne Punkte, 2 Derbys ohne Tor. Hat es einen kleinen Knacks gegeben oder freuen Sie sich auf die Zietenterrassen schon?
Sicher hat das ein bisschen... es hat genervt, dass wir eben uns nicht belohnen oder dass die Spieler sich nicht belohnen und auch die Fans nicht belohnen. Das ist natürlich frustrierend. Und trotzdem weiß ich ganz genau, dass ich morgen wieder zum Training gehe und mit derselben Freude und mit derselben Intensität in das Training wieder reingehe und mich genauso wieder darauf freue, weiterzuarbeiten. Und das ist auch genau das, was ich den Spielern vermittle, und das nehmen die auch zu 100% an. Und ich weiß jetzt schon, dass wir morgen wieder eine super Trainingseinheit machen werden.
Du hast ja bestimmt als Spieler schon eine ganze Menge sogenannter vermeintlicher oder auch tatsächlicher Derbys erlebt. Spiele dieses Derby hier, war das bei euch vorher schon mal Thema? Ich meine, viele von den A-Jugendlichen kennen das zwar, dass es da diesen anderen Verein gibt, gegen den man das Derby spielt, aber wie hast du die Ansprachen gemacht? Gab es was Besonderes oder nicht? Oder ich meine, bei dir könnte ich mir fast vorstellen, dass du sagst, Gegner wie jeder andere auch, wir haben unser System, wir müssen folgende Formation aufgehen, der Gegner hat folgende Stärken, wir müssen auf das und das achten.
Ich glaube, im Gegensatz zur letzten Saison muss diese Mannschaft, also sollte diese Mannschaft sich vor allem selber vertrauen und in das glauben, was sie können, nämlich Fußball spielen. Ich glaube, in der letzten Saison hätte man die Mannschaft vor allem ein wenig mehr mit Druck motivieren können und sagen, ey Leute, hier ist das Derby, ihr müsst jetzt hier richtig Leistung bringen. Ich glaube, dass uns gerade den Jungspunden, dass das vielleicht eher kontraproduktiv ja, in der Spielweise hemmt. Das hat man vielleicht auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass man schon, dass die Spieler auch schon teilweise Respekt davor hatten, das ist jetzt ein Derby. Und so lag der Fokus eigentlich Richtung Liga darauf, den Jungs zu sagen, Leute, ihr seid gut und dass wir es auch wirklich fußballerisch können. Und so haben wir auch viele Szenen gezeigt, die es auch einfach beweisen, dass sie Fußball spielen können. Und mir war es auch sehr wichtig, den Jungs zu sagen, dass sie dass sie hier jetzt keinem draußenstehenden verpflichtet sind, eine Leistung zu bringen von Hackespitze 1, 2, 3, sondern dass die Fans vor allem erwarten, dass man sich den Arsch aufreißt. Und insofern haben wir auch mit Butti zusammen, also einem Kultfan, wenn man das so sagen darf, die Ansprache gemacht und dort auch versichert bekommen, dass die Fans Rückhalt geben, wenn die Jungs kämpfen. Und das hat den Jungs unfassbar geholfen. Das hat man sowas von gemerkt, dass die Jungs einfach gemerkt haben, Mensch, wir müssen hier alles geben und wir werden alles geben und wir kriegen dabei noch Hilfe von außen. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich glaube, dass die Fans halt einfach einen total geilen Einfluss auch auf die jungen Spieler haben.
Sauer, kannst du das bestätigen? Hat die Mannschaft gekämpft? Ich habe nichts gesehen, ich war in der Bude.
Also ich fand die beiden Derbys recht unterschiedliche Spiele. Muss ich also sagen, ich war Samstag etwas getrübt, zwar weil ich mich der lebensbejahenden Seite etwas hingegeben habe. Trotzdem fand ich das Spiel, haben sie sich besser präsentiert als beim Pokalspiel. Was vielleicht nicht so sagen können, ich meine, also ich persönlich finde Noah Tucker zum Beispiel ein super Spieler, hat im Pokal auf der Bank gesessen. Vielleicht hast du wahrscheinlich auch schon beide Spiele gleichzeitig im Kopf gehabt, dass du deine Mannschaft auch ein bisschen dementsprechend einsetzt, um nicht alle Kräfte im Pokalspiel vielleicht schon zu verballern. Ich fand den Auftritt, also du hast gesagt, erste Halbzeit, ich würde sagen, im ersten Spiel ein bisschen unglücklich. Also gerade hinten in der Abwehr haben sie, Duell ist zwar eine riesen Kante, aber da haben ja gerade am langen Pfosten haben ja ständig Spieler freigestanden. Da hatte ich auch im ganzen Spiel so ein bisschen den Eindruck, sind sie vielleicht doch ein bisschen unsicher, wollen sie ein bisschen viel, beeindruckt sie doch das Derby ein bisschen, obwohl es jetzt nicht die Megakulisse war, also waren wir alle ein bisschen
enttäuscht. Ja, ich denke, du hast gesagt, sie wollen sie ein bisschen viel. Ich denke, es ist im Endeffekt noch besser, zu viel zu wollen, als zu wenig zu wollen. Ja, ja. Und das habe ich aus dem Derby insbesondere mitgenommen. Und wir haben zum Beispiel auch die, bei den Defensivstandards haben wir die Taktik geändert, wie wir sie gedeckt haben. Und im zweiten Spiel haben wir halt ganz klar auch keine Defensivstandards, dadurch wirklich keine Chancen zugelassen. Wir haben unsere Lehren aus dem ersten Derby gezogen. Und was ich aus dem ersten Derby mitnehme, ist, dass wir auch vor allem zeigen wollten, egal wie es steht, dass wir immer weiter aufs Tor gehen und vor allem immer weiter versuchen, den Fans zu zeigen und uns selber zu zeigen, dass wir weiterspielen. Und das fand ich toll. Also wie die Jungs als in der 90. Minute beim Standard von 3-0 immer noch angelaufen sind, das ist das, was ich sehe. Und ich habe nach dem Spiel auch zu den Jungs gesagt, beziehungsweise ich habe vor allem, als die Fans noch dort standen, habe ich gedacht, egal ob du jetzt verloren hast, du hättest niemals gerne jetzt die Seiten getauscht. Weil diese Stimmung, die dabei wieder aufkam, hat mir ganz klar gemacht, Leute, in zwei Tagen ist das nächste Derby und wir werden wieder alles reinhauen. Und uns muss doch immer noch realistisch bewusst sein, was wir da für einen Gegner haben. Ne? Und dass es dann im Endeffekt auch so ausgehen kann.
Dass die SVG nicht der Gegner ist, an dem wir dieses Jahr uns sozusagen messen müssen und die Punkte holen müssen. Ich habe zu vielen Leuten gesagt, das wären Nice-to-have-Points. Ne? Auf jeden Fall. Aber die Must-Points, die müssen garantiert, jetzt wenn man mal die Saison als Ganzes uns so angucken, die müssen gegen andere Gegner, wenn wir jetzt im November diese 5 Heimspiele hintereinander haben, davon müssen dann 4 gewonnen werden. Das ist halt sozusagen die Pflicht. Die Kür sind sicher, die anderen Sachen. Ne?
Sicher.
Und trotzdem wollen wir Derby gewinnen.
Genau, ne? Trotzdem weiß ich auch um die Wichtigkeit des Derbys. Also. Ich habe mich unglaublich gefreut für Verein und Spieler und Fans vor allem. Ich weiß, wie unglaublich wichtig das ist. Also ich hätte mich nicht, also ich habe mich riesig gefreut. Und trotzdem glaube ich, ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder im Kopf behalten, dass wir in jedem Spiel auch Punkte sammeln können. Und das hat man, finde ich, auch gerade im zweiten Spiel gesehen. Und nochmal, es wird immer wieder Rückschläge geben und es wird auch in den Must-Have-Points Rückschläge geben.
Ja,
und dann dürfen wir trotzdem nicht sagen, ey, das war jetzt ein Muss-Spiel, jetzt geht der Bach runter. Das ist ganz wichtig, dass wir da eben trotzdem immer positiv bleiben und dann bei unserem Weg bleiben. Und dann bin ich zuversichtlich.
Das ist schon fast ein Schlusswort.
Das ist schon fast ein Schlusswort. Ich wollte mir gerade andeuten, es sind nicht mal mehr 5 Minuten. Die nachfolgende Sendung trippelt schon im Nebenraum auch unruhig am Anstoßpunkt. Vielleicht meine abschließende Frage, bevor du hast natürlich gleich auch noch die letzten Worte an die große weite Welt da draußen. Meine abschließende Frage, sicher ist 05 SVG ein wichtiges Derby für den Fußball. Für dich, was ist für dich persönlich eins der schönsten oder spannendsten oder wichtigsten Derbys, die es gibt?
Ja.
Du kannst auch nicht 3 wichtige, schöne, spannende Derbys aufzählen.
Ja, na klar.
Ich bin nur vor Sendungsende. Geil.
Ja, gut. Ich als.
Ich befürchte, was an Nummer 1 kommt. Was auch wirklich ein spannendes Derby ist, davon abgesehen.
Naja, also ich bin da, also als alter Hannoveraner muss ich natürlich sagen, Hannover-Braunschweig.
Mhm, sicher.
Anders geht's natürlich gar
natürlich
nicht.
Natürlich nicht.
Habe ich natürlich auch 2, 3 Derbys von spielen dürfen. War auch immer vorher drin. Und. Als zweites natürlich HSV gegen St. Pauli. Mhm. Ist auch natürlich auch ein Duell zwischen 2 verschiedenen auch Ansichten und 2 verschiedenen Ideen. Auch total spannend. Und die Mutter aller Derbys darf man noch nicht vergessen. Da möchte ich auch immer mal wieder nochmal irgendwie mal im Stadion sein, wenn das Spiel läuft. Auch vielleicht als neutraler Beobachter macht das schon richtig Spaß.
Okay. So, jetzt gehen wir in die Schlussphase rein. Letzten Tipp von dir hätte ich jetzt ganz gerne. Wo landen wir am Ende der Saison?
Tja, hoffentlich am Ende über den Abstiegsplätzen.
Über den sehr gut.
Sicher.
Es hat total viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, super. Ja,
auch. Großartige Sendung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das war nicht die letzte mit dir.
Das würde ich hoffen.
Die werden wir auf jeden Fall nochmal wieder hierher holen. Von unserer Seite aus tschüss.
Ja.
Du hast jetzt nochmal das letzte Wort, kannst Leute grüßen, wie auch immer.
Ja, dann ich möchte daran appellieren, dass wir eben auf Nachhaltigkeit setzen und Nachhaltigkeit eben seine Zeit braucht. Und ich hoffe, dass man uns diese Zeit eben auch gibt und das Vertrauen gibt. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge und freue mich einfach auf die kommenden Monate. Zum Abschluss kann ich doch auch mal meine Eltern grüßen, oder?
Natürlich. Nein, das sind deine abschließenden Worte.
Die freuen sich
persönlich.
Deine
Süße kannst du auch noch grüßen.
Die haben mich doch immer unterstützt.
Wunderbar. Okay, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Philipp und ich, wir sagen Tschüssikowski.
Ja.
Ganz kurz noch Desmond Decker. You can get it if you really want. Und das wird dann interrumpiert von der Nachfolge. Eine Sendung und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.